Es ist Dwitzwoch, einer der frühesten Dwitzwoche aller Zeiten, denn mein Gegenüber möchte in dieser Woche lieber am Sandstrand liegen, statt mit mir im miefigen Dwitzwoch-Dachgeschossstudio zu sitzen. Das führt dazu, dass wir diese Folge aufnehmen, während wir noch nicht wissen, ob Spanien oder Argentinien Weltmeister geworden ist. Spielt für die heutige Folge allerdings auch überhaupt keine Rolle, denn wir blicken heute in zwei Länder, die mit dem Weltmeistertitel dieses Jahr absolut überhaupt nichts zu tun hatten. Da wäre zum einen Deutschland. Bereits seit einigen Wochen liegt das Thema Regionalliga-Reform bei uns auf dem Tisch und tatsächlich gibt es da mal wieder neue Informationen, die auch nochmal in eine andere, ganz andere Richtung gehen. Zum anderen schauen wir nach Italien, denn auch dort gibt es eine Protestbewegung und das in einem Ausmaß, das man in Italien nicht für möglich gehalten hätte. Apropos Möglichkeiten, wir haben es angesichts unseres frühen Aufnahmetermins für möglich gehalten, dass wir diese Folge noch heute mit der einen oder anderen Dwitzkids-Frage auffüllen müssen. Und da haben wir von euch letzte Woche ein paar sehr lustige Nachrichten bekommen. Ich traue mich nicht nach Slowenien, was kann ich tun? Oder an welchem Tag auf der Groundhopping-Reise muss ich meiner Freundin erzählen, dass es kein Urlaub ist? Solche und ähnliche Fragen werden wir heute auch noch klären. Und wir, das sind wie immer ich und mein Gesprächspartner. Namens Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Willst du schon von deiner Camper-Tour erzählen?
Bitte?
Willst du schon von deiner Camper-Tour erzählen oder erst, wenn sie vollendet ist?
Erst, wenn sie vollendet ist.
Ja?
Ja, definitiv.
Gibt da einiges zu erzählen, oder was?
Nee, ich bin ja froh, dass das jetzt geklappt hat, zwischen Tür und Angel überhaupt eine Folge zu produzieren. Zumal ich jetzt hier von unterwegs aufnehmen muss, während du unterwegs sein möchtest, ohne noch eine Folge aufzunehmen.
So.
Von daher.
Ich muss Urlaub machen. Die Leute haben mir das reingeschrieben. Schlüde, du musst mal Urlaub machen.
Vielleicht hilft das auch deinem Magen.
Ich hasse Strandurlaub, aber ich gehe mal ein bisschen an den Strand.
Deshalb, ich habe mich ja hinten angestellt und ist das in Ordnung, dass wir heute schon die Folge aufnehmen. Aber ich erzähle, nächste Woche gibt es erst Camper-Tour. Komplett.
Nächste Woche gibt es Camper-Tour.
Ja, zum Beispiel. Denn ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es überhaupt noch Fußball eingeplant wird.
Moment, hier. Wird kein Fußball geguckt mehr?
Könnte passieren.
Ich gucke Fußball.
Du guckst Fußball?
Auf dem Rückweg gucke ich Fußball und fahre eventuell, wirklich ganz eventuell, zu Tour de France.
Boah.
Ganz eventuell. Ja. Du hast ja das gelbe Trikot schon an. Das Mayo schon. Aber ich muss mal gucken, wie nervig das ist. Ich weiß es noch nicht. Guckst du eine Tour?
Nee.
Noch gar nichts gesehen bisher?
Ich wollte gerade fragen, wann geht's denn los?
Dass du dich dafür nicht begeistern kannst, ist eine Schande, wirklich. Magst du die Nordstory? Von NDR, diese Story, wo Tante Emma Frikadellen macht und irgendein LKW-Fahrer kommt immer oder so, dann ist wieder Fischmarkt oder so. Kennst du die Nordstories?
Ja, nee.
Magst du nicht?
Ich habe das schon mal gesehen, aber
ich liebe sowas.
Kann ich gar nicht zu sagen, ehrlich gesagt.
Ich guck's mir das richtig gerne. Ich guck das aber bei YouTube dann einfach. Gebe ich so Nordstory ein und immer wenn ich nichts Anspruchsvolles wird und irgend so ein Blödsinn, gucke ich mir gerne die Nordstory an. Oder so ein riesiger LKW mit einem Windrad fährt irgendwo hin oder so und dann begleiten die das. Voll geil. Nordstory ist top.
Wie kommst du jetzt von
Weil die Tour de France ist eine Mischung aus Nordstory und Sport. Weil es geht ja dann auch immer um der Bauer Etienne mäht seit Bauer Etienne schon schön, mäht seit 35 Jahren irgendwas in seinen Meister.
Ach so, weil ich glaube, das war die Leute am Wegesrand erzählen.
Genau, hier ist der Priester.
Das macht jetzt seit neuestem meine Blitzer-App.
Ja?
Ja, meine Blitzer-App erzählt mir auf einmal was. Ich war über der A44 auf einmal, ja, hier ist Mückinghausen. In Mückinghausen wurde 1827 ein König geköpft. So und so und so. Ich denke, was ist denn jetzt los?
Hier ist Berge, hier schmeißt Stürmer seinen Müll in die Müllzone rein.
Ja, sowas kommt jetzt da und da. Irgendwie Drivecast oder so ein Mist,
ja, okay.
Die sich jetzt einfallen lassen. Aber ich glaube, das kostet und ich bezahle das nicht. Weil
nee, nein, das ist scheiße. Aber dann hast du hier Priester Jean-Luc, der macht irgendwas immer in seiner Kirche und das ist diese Geschichten rundherum sind herrlich. Dann diese Springböcke da auf den Bergen.
Okay, das
und dann noch der sportliche Part.
Das verstehe ich absolut, aber du musst jetzt bedenken, wenn du zur Formel 1
fährst. Formel 1 ist scheiße.
Zur Tour de France fährst, dann ist das ja alles weg. Wenn du da vor Ort bist.
Ja, aber vor Ort ist natürlich auch, ist halt so eine große
Weil
Party.
Ich glaube, ohne dass ich bei einem der beiden Events schon mal da war, jetzt wo ich mich gerade versprochen habe, ich glaube, Formel 1 ist spannender vor Ort als Tour de France.
Ja, ich glaube, das ist das Gefühl einfach.
Weil da siehst du die halt mehrfach und du siehst vielleicht noch die Bewegung und vielleicht siehst du mal ein Überholmanöver.
Aber du hast dann auch nicht gesehen, dass die Ultramarines ein großes Bild auf der Strecke hatten?
Nee.
UB87, ja klar.
Mit Kreide oder was?
Ja, mit Streicher gemalt. Ah, das ist okay. Ein Ding für Ultras auch, Tour de France.
Ja, das ist natürlich witzig. Ja, okay. Nee, hat mich noch ganz und gar nicht. Also ich habe mich...
Also Pogacar dominiert wie einst Lance Armstrong.
Ich habe mich vorletzte Woche... richtig gut. Wimbledon-Finale habe ich geguckt.
Ja, da habe ich nicht so Bock drauf irgendwie.
Ja, gut.
Ich habe nur gesehen, dass da irgendjemand in Deutschland mitgemacht hat, so einen ganz dämlichen Namen oder so.
Zverev.
Nee, so ein anderer Deutscher noch. Der war zum ersten Mal im Viertelfinale oder so.
Ach, hier aus Warstein.
Bei uns aus der Ecke?
Ja.
Kreis Soest?
Boah, wie heißt der nochmal?
So Struff? Ja, gegen so ein Jan-Henrik oder so, ne?
Struff hier, ich glaube, der heißt Struff.
So
drin bin ich nicht, aber final habe ich ihn wohl reingezogen.
Ja.
Aber
das holt mich dann
wir haben es verloren.
Muss ich sagen.
Doch, das fand ich ganz geil. Ich gucke auch sehr, sehr selten Tennis, aber wenn so große Spiele sind, wo ich mir gedacht habe, das ist ja im Grunde sowas wie jetzt Boris Becker, nur zu unserer Zeit. Und Boris Becker hat doch damals auch jeder geguckt, oder nicht?
Ich hatte zumindest ein T-Shirt von ihm.
Was ist ein Boris Becker T-Shirt?
Der hat so bin ich schon drin T-Shirts rausgebracht oder so.
Achso, ich dachte schon so ein Boris Becker Fotzenlecker T-Shirt.
Nein, das sowas. Hatte ich nicht. Aber ich hatte so ein T-Shirt drauf und drin stand bin ich schon drin, weil er diese Internetwerbung gemacht
hat. Ja, ist mir schon
so
klar.
So 11 oder 12 oder so. Ich weiß nicht, warum ich das hatte. Ich hab's mir wieder gekauft.
Bin ich schon drin?
Sprüche-T-Shirts sind so.
War das?
War das
damals eigentlich schon Ding so mehr, gemeint, wie es heute in der Zweideutigkeit klingt?
Nein, ich glaube, das sexuelle Anzüglichkeit hatte das.
Weil manchmal nicht. Haben so Sachen so im Nachhinein, wo ich mir denke, ja, jetzt als Erwachsener merke ich,
Das ist Dortmund-T-Shirt oder so, ne?
Das ist schon recht eindeutig. Nee, aber bei der bin ich schon drin Werbung, das muss doch auch damals den Verantwortlichen klar gewesen sein, dass man das durchaus auch missinterpretieren könnte.
Weil wir 11 waren, haben wir es noch nicht gecheckt.
Genau.
Ah, ja klar.
Oder?
Die Schweine, ey. Ja, das kann natürlich sein.
Das ist übrigens bei vielen Sachen so, ne? Wenn ich überlege, auch so bei Fernsehsendungen, die man früher geguckt hat, wo man als Kind ja nichts verstanden hat. Man fand es witzig, aber manche Sachen hat man halt nicht verstanden. Ich will jetzt heute angucken, wie ich denke, wie konnten mich meine Eltern das gucken lassen? Also
das South Park oder so.
Das hat ja schon auch
eine gewisse... Ja, Tiefe nicht, aber...
Wobei, ich bin halt bürgerlich aufgewachsen, ich habe ja als Kind nicht South Park geguckt.
Du hast nicht South Park geguckt?
Nein, als Kind doch nicht.
Mann,
South Park ist ab was? Ab 21 oder so in Deutschland.
Du hast nicht eine Folge South Park geguckt?
Ja, doch, natürlich. Aber dann mit 17, 18.
Das kannst du doch nicht... Das kannst du
hast doch nicht als Kind South Park geguckt?
Ja klar, weil es einfach begeisternd war, dass die sich beleidigt haben.
In welchem Alter?
10?
Mir fällt nichts mehr dazu ein.
Warum nicht?
Du kannst auch mit 10 nicht South Park gucken.
Ich habe das dann nicht verstanden.
Das lief um 23.45 Uhr auf MTV.
Nee, auf Nickelodeon oder so.
Das lief auf MTV.
Ja, ich habe es auf jeden Fall immer geguckt.
Um 23.45 Uhr hast du noch Fernsehen geguckt.
Ich habe einen Videorekorder. Ich habe mir auch immer Laola aufgenommen. Habe ich mir immer aufgenommen. Ich hatte ja einen VHS-Rekorder da. Und dann konnte ich mir alles aufnehmen, was ich gucken wollte. Dann habe ich mir das South Park aufgenommen, klar. Da habe ich auch immer Wrestling geguckt. Und wenn uns
die Dwitz-Kids, Sport 1 ab 0 Uhr.
Die Dwitz-Kids stellen uns Fragen, wer ist euer Lieblingswrestler? Ja, da kann ich mir natürlich nicht mitsprechen. Was sollen wir hier mit der Frage machen? Mein Lieblingswrestler war immer Sting, als er zur NWO gegangen ist, das war Goated.
Du bist heute ein bisschen.
Du weißt auch nicht, wer Sting ist jetzt gerade.
Wer Sting ist?
Sting, ja.
Sting ist für mich ein Sänger.
Nein, der ist noch ein anderer Sänger. Sting war mein Lieblingswrestler. Bret the Hitman Hart fand ich immer richtig geil. Aber natürlich auch Rey Mysterio Jr.
Ey, ich hab gar keinen Bock auf die Scheiße.
Rey Mysterio Jr. immer cool.
Schon wieder mit diesen,
das aber wenn wir auf den Sack gingen, war Chavo Guerrero Jr.
Weil weißt du, so was mir auf den Sack geht?
Der ist mit so einem Holzpferd
immer eingeritten. Du, mit diesem Scheißthema.
Okay.
Kein Mensch hat mehr Bock auf dieses Scheiß-Wrestling.
Also, South Park.
Sollen wir Umfrage machen, wie viele Leute sich für Wrestling interessieren? Du tust immer so, als ob das hier 80%
sind. Interessiert nicht, wie viele kennen das? Wer kann da mitreden? Hatten wir nicht schon mal so eine Umfrage gemacht?
Mit Wrestling?
Ja, ich glaube schon.
Nein.
Ich glaube schon. Aber also du hast kein Wrestling geguckt und du hast mit 17 die erste Folge South Park geguckt. Leck mich am Arsch. Ich habe South Park nicht verstanden.
Hauptsache hast du geguckt und die haben dauernd Mutterficker gesagt.
Ja, und so fette Sackratte oder so. Sowas fand ich witzig.
Nein, die haben durchgehend Mutterficker gesagt.
Kann auch sein. Ja, ist doch okay. Und ich habe nicht verstanden, warum die Kanadier, warum bei den Kanadiern der Kopf geteilt war. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich fand es halt witzig.
Das ist übrigens im Nachhinein auch ganz witzig. Die haben ja wirklich jedes Mal Motherfucker wahrscheinlich mit Mutterficker übersetzt, ne?
Ja, vermutlich ja.
Also das würdest du heute auch nicht so synchronisieren, oder?
Keine Ahnung.
Mutterficker. Hast du mal Mutterficker gesagt?
Was findest du, ist so aktuell so die beste Beleidigung in unserem Alter? Also was würdest du einen sagen, wenn du ihn so richtig beleidigen würdest? So Mutterficker würde ich auf gar keinen Fall sagen. Hey, du Mutterficker.
Weiß nicht, irgendwie geht einem doch das Hurensohn am Schluss von den Lippen, oder?
Ich finde immer sowas wie Versager geil. Was willst du Versager?
Ah ja, okay.
Sowas
auf die Schiene,
das
ja.
Das finde ich krass, dass du nichts nutzt.
Nichts nutzt.
Nichts nutzt finde ich richtig geil. Da macht man sich damit strafbar? Ich
find, nichts nutzt nichts safe nutzt nicht, nee.
Ja.
Ich finde auch eher sowas wie so Trottel. Weißt du, wo ich denke, das ist nicht hart, aber
das trifft so ein bisschen.
Wie kann man so ein Trottel sein?
Ja, genau.
Dieses dümmliche Ausarbeiten, was im Gegenüber steht.
So ein klassischer Wichser oder so, da kommt drauf, wenn ich jetzt sage, Tim, du Wichser, das geht bei dir rein und raus, wenn ich sage, ey, du nichts nutzt, das kannst du eigentlich.
Ja, stimmt,
so,
hast eigentlich recht. Das trifft auf Ebene 2.
Ja,
das stimmt. So, du nichts nutzt, wollen wir hier reingehen? Was haben wir denn jetzt hier?
Ich möchte kurz das Dinge, die ich gemacht habe, moralisch bewertest.
Die Geschichte ich, was hast du, ich möchte, du
ich möchtest, möchte dass du Dinge, die ich gemacht habe, moralisch bewertest, kurz.
Okay.
Und zwar...
Das Hauspark mit 10 finde ich schon mal verwerflich.
Nee, ja, okay, das finde ich schon mal verwerflich. Thema Wohnungsauflösung hatte ich ja letzte Woche schon angesprochen. Das ist ja immer noch drin. Es war noch ein Kühlschrank da und eine Tiefkühltruhe. Und da möchte ich kurz einmal reingehen.
In die Tiefkühltruhe?
In die Tiefkühltruhe und in den Kühlschrank. Weil da liegen da dann Sachen drin. Viele Lebensmittel. Weißt du?
Ja. Da lagen wirklich noch viele Sachen drin.
Ja, so Enten, Brust, all mögliche Scheiße. Ganz viele verschiedene Lebensmittel.
Dass die Brust noch kam.
Würdest du die in deiner Biotonne entsorgen oder extern? Weil das hier, deine ganze persönliche Biotonne wäre einmal komplett voll gewesen mit Essen, was ja dann noch auftaut und es nimmt ja voll viel Platz weg. Da muss ja auch noch Rasen oder so rein vom Rasenmähen oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Was würdest du machen?
Von was für einem Volumen reden wir denn?
Halbe Biotonne voll. Also anderthalb Müllsäcke. Zwei Müllsäcke.
Hat der verstorbene Mann nicht noch Biomüll gemeldet? Wird das sein?
Also wir hatten eine Tonne am Haus.
Okay. Also ich glaube, ich hätte es schon in meine eigene gepackt. Weil,
ja?
Also Bio, wie oft wird Biomüll abgeholt? Alle zwei Wochen oder nicht?
Kann sein, weiß ich nicht. Hey, alle drei Wochen?
Warst du die immer voll? Die ganze Biotonne ist bei euch voll?
Ja, ja. Allein schon wegen Rasen und so. Der kommt in die Biotonne. So grün Zeug. Kannst du auf
den Kompost schmeißen?
Weiß ich nicht, wo der ist.
Also ich glaube,
aus dem Garten kommt ja auch in die Biotonne.
Aber Grünabfälle kann man doch auch kostenfrei
das an weiß ich nicht wegbringen. Also unsere Biomülltonne ist immer gut gefüllt, sagen wir es mal so. Also es hätte nicht alles in die Biomülltonne reingepasst.
Also ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Und ja. Deshalb sage ich, der Wertstoffhof, der nimmt schon echt viele Sachen kostenfrei entgegen.
Ja.
Und relativ sicher auch Grünabfall.
Ja,
und
gut,
ich hätte dann eher die Biotonne leer gelassen und hätte den Grünabfall dann einfach mal auf den Wertstoffhof gebracht. Dann hättest du nämlich eine Biotonne voll, um da Enten reinzuschmeißen.
Ja, okay, aber dann hast du ja auch...
Eine ganze Biotonne voller Enten.
Dann hast du ja trotzdem zu Hause diese gammelige Scheiße stehen eine Woche lang oder so.
Dann guck halt, wann der Scheißding abgeholt wird, ja, okay. Und mach das einen Tag vorher da rein.
Na gut, okay.
Also ich hätte es auf jeden Fall nicht so gemacht wie du. Gut. So, möchtest du uns was erzählen?
Nein, erstmal ein Gruß an die LKW-Fahrer auf der A44. Und dann habe ich noch eine
Aktion Müllfreier Rastplatz.
Das muss ja bei diesen 30 Grad hier die ganze Zeit. Also das tut mir auch leid. Aber manche Sachen, ich konnte sie nicht anders lösen. Hm. Hätte ich sie in den Wald schmeißen sollen? Für die Wildschweine essen die Enten?
Ja. Ich hab keine Ahnung. Ja, safe essen Wildschweine Enten. Die ernähren sich doch sogar von Enten, oder?
Das Problem
Wobei
ist,
dass... Wildschwein schnappt ein Wildschwein eine Ente?
Weiß nicht genau, aber...
Ich find's eh krass, von wem, bei wem Enten alles auf dem Speiseplan steht. Ich hab so ein Video mal gesehen, wo so ein Fisch eine Ente isst.
Okay.
Das ist einfach so eine Ente.
Oder hast du auch,
eine Möwe? Nein, das ist safe original.
Ja, okay.
Da sitzt so eine, oder ist sogar eine Möwe. Ich weiß nicht, ob es eine Möwe oder eine Ente oder eine Taube ist. Ich glaube, es ist eine Taube. Da sitzt so eine Taube am Wasserrand und dann kommt so ein fetter Fisch, so Wels-mäßig.
Ja, Wels, ja.
Und reißt das Maul auf und frisst dieses Viech einfach.
Ja, okay, krass.
Das Video kennen doch einige, oder? Kennt man das nicht?
Nee,
die
haben das Hausback geguckt, alle. Magst du Ente?
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich bin da, weiß nicht, ich mag also das irgendwie.
Ich weiß nicht, ob ich zum letzten so Mal eine Ente gegessen habe. Ja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, ob ich überhaupt schon mal eine Ente gegessen habe.
Ich würde
wahrscheinlich beim Chinesen. Aber
wenn ich ein Fußballverein wäre, würde ich sowas, also bei allen Fußballvereinen gibt es ja Bratwurst und so, ich würde Ente machen auch.
Ich glaub,
irgendwas
ist
anderes.
Viel zu teuer.
Ja?
Als Massenprodukt, ja, ja.
Ich würde irgendwas im Stadion anbieten, was sonst keiner hat, damit alle dann
sowieso,
darüber reden, dass ich das habe.
Das finde ich ist sowieso der Move, den muss jeder mittelgroße Fußballverein machen, so alle, jeder in der Regionalliga, Oberliga muss das eigentlich machen,
ja,
dass
er
irgendwas auf der Speisekarte hat,
dass
alle drauf freuen, genau. Weil,
da gibt's Lamm.
Weil dadurch sorgt man dafür, dass jeder, der mal da ist, das auch kauft.
Und davon erzählt auch.
Genau.
Da würden wir im Podcast davon erzählen.
Ey, wie viele Leute reden in Aue von dieser scheiß
Nudelkacke.
Nudeltopf.
Ja.
Nudeltopf in Aue. Ich habe den noch nie gegessen. Ich habe schon x-tausendmal von gehört. Manche sagen, der ist richtig scheiße geworden. Ich weiß es, ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe schon so oft von gehört, das ist, also Aue ist für mich Nudeltopf.
Ja,
so,
genau. Und da, wenn ich ein Verein wäre, dann würde ich auch mir irgendwas ausdenken, was es nur bei mir gibt. Hühnerragout zum Beispiel. Hühnerfrikassee mit Reis. Das gibt's bei mir.
Reis ist ja schon mal ein solides Ding.
Ja.
Du musst allerdings auch ein bisschen daran denken, dass man es im Stadion gut essen muss.
Ja, und Reis. So eine Schale wie eine Erbsensuppe.
Und dann so. Mit Löffel oder was?
Dann kannst du mit der Gabel essen.
Reis.
Mit Hühnerfrikassee, der wird ja gebunden da drin. Willst du nur Reis essen? Wir sind ja nicht im Cottbus. Oder so. keine Ahnung, warum Cottbus, aber so. Stell mir vor, dass in Cottbus nur Reis ist.
Klar, so beim Chinesen auch.
Ja, ja, genau.
Nee, aber das ist doch trotzdem scheiße. Also, das ist doch kein gutes Stadionessen.
Ja, aber du brauchst was Einzigartiges haben.
Also, ein gutes Stadionessen kannst du mit einer Hand essen, ne? Das ist eigentlich eine Voraussetzung.
Ja. Aber was würdest du anbieten, was keiner hat?
Boah, jetzt bin ich natürlich gefragt, ey.
Also, ich finde so Hühnerfrikassee mit Reis lecker. Und ob du jetzt eine Erbsensuppe anbietest oder Hühnerfrikassee mit Reis?
Ja, Erbsensuppe ist eigentlich ein ganz geiles Ding. Ich glaube, in Dortmund, gibt es die in Dortmund noch?
Ja.
Erbsensuppe, echt? Ja. Ich überlege gerade, ich versuche da natürlich so ein bisschen.
Aber es darf nichts Suppiges sein. Das muss schon was sein. Ich finde, das muss so sein, was so auch satt macht.
Ich komme jetzt mit einem Ekel-Take, aber ich finde diese Pies in UK, finde ich derbe geil.
Ja, stimmt.
Das ist eigentlich richtig geil gemacht, weil die Dinger, die kommen aus der Mikrowelle, die kann jeder easy vorbereiten. Du packst sie nur in die Mikrowelle, knallst die Dinger heiß und danach kannst du die, wenn du die ein bisschen mehr abkühlen lässt, auch eigentlich mit der Hand essen. Du kannst natürlich auch mit der Gabel essen, wie du willst, wenn du es einfacher haben willst, aber geht auch mit der Hände. Und da drin ist irgendwie so eine Matsche, so ein bisschen wie in Holland. Wollte ich gerade sagen, Automaten, wie eine Boulette, ja. Genau. Wie in so einer Boulette drin. So, und das finde ich, also das ist ein gutes Ding. Aber jetzt gerade, wo wir gerade das Thema Kroketten hatten, Kroketten.
Jo,
Kroketten. Kroketten sind einfach geiles Stadionessen.
Ja, also, wüsst ihr auch nicht, was irgendwer hat, oder? Kroketten?
Wüsste ich jetzt auch nicht.
Nee.
Also so eine amsterdamische Krokette, die da eben in die Fritur reinballern. Vor allem, du kannst da 20 Kroketten gleichzeitig in die Fritur ballern und die Dinger zack, zack, zack rausknallen. Kannst du doch auch für 3 Euro verkaufen, so ein Ding. Kaufen die Leute.
3,50,
easy. Kaufen die Leute im Stadion doch. Ist doch geil, so ein Teil.
Ja, finde ich auch gut.
Also finde ich, das kannst du easy machen. Ansonsten kannst du natürlich auch noch versuchen, so eine gewisse regionalen Bezug reinzukriegen. Mhm. Also wenn du jetzt hier eine Ecke kriegst, dann musst du wahrscheinlich so einen westfälischen Schinken oder sowas machen. Irgendwie sowas. So wie
der tschechische
Grillschinken, genau. Den es nach der DSF Groundhog-Recherche nie wieder irgendwo auf dem Sportplatz gesichtet wurde.
Ich habe noch nie einen
tschechischen Grillschinken
gehabt.
Das ist echt geil.
Das war das große Ding in dieser Groundhog-Reportage.
Ja, hier in Tschechien essen, also in Holland essen war Pommes Spezial und in Tschechien gibt es den tschechischen Grillschinken.
Noch nie gesehen.
Nie gesehen.
Nie gesehen, den tschechischen Grillschinken, ey. Wir hatten ein bisschen Sorge, dass wir unsere Folge nicht mit Inhalt füllen können. Der Fußball bietet natürlich immer was, das ist das Schöne, aber wir haben trotzdem ein paar Fragen reingeholt, was uns die Community so geschickt hat. Und da möchte ich eine Sache vorlesen, die ich fantastisch fand.
Möchtest du mit den Fragen anfangen?
Ja, das sind ja so Fragen.
Ich dachte, wir füllen mit Probleme. Den Fragen nachher auf.
Nein, wir können jetzt schon reingehen, oder?
Okay.
Das ist so, das haben die Leute Spaß dran.
Jetzt muss ich, habe ich mir alles, meine Notizen falsch schon gemacht.
Das ist nicht schlimm. Die Leute schreiben an den Twitter-Account, hallo Schlü. Perfekt. Meine Freundin und ich.
Das macht es mir sehr leicht, weil damit kann ich jetzt einen Schluck trinken und muss nicht zuhören.
Meine Freundin und ich fahren dieses Jahr zum ersten Mal in den Urlaub. Ich habe die Reiseplanung übernommen und es geht nach Kroatien. Sie freut sich schon sehr auf einen Strandurlaub und hat bisher noch keine Ahnung, dass ich Strandurlaub hasse. Vor allem, weil es in Kroatien nur diese Kack-Kies-Strände gibt. Ich will da nur hin, um den Länderpunkt zu machen. 2 Spiele plus Europokal-Quali, wenn es passt. Sie hat keine Lust auf Fußball und teilt meine Leidenschaft nur bedingt. Wenn ich ihr im Vorfeld sagen würde, dass ich diese Spiele plane, wäre Unverständnis vorprogrammiert. Würdet ihr es im Vorfeld schon klären oder vor Ort alles wie einen großen Zufall wirken lassen?
Also ich muss mal eins vorweg sagen. Ich finde, es ist kein Problem, wenn man Strandurlaub hasst, nach Kroatien zu fahren, weil das ist ja quasi kein Strand. Weil die Leute, die Strandurlaub hassen ja auch vor allem diesen Sand.
Ja, ja.
Was da wegfällt, ist ja gar nicht so schlecht.
Ich finde Kroatien, diese Kiesstrand, ich finde es okay. Weil
hast du Schuhe, so Schwimmschuhe?
Ich habe mir die vor Ort mal gekauft.
Hast
du
echt?
Ja, ja, klar.
Ja, weil
die brauchst du da aber auch.
Ich habe sowas nicht,
da musst
aber ich war auch nie groß.
Das sind so Gummischuhe, da slippst du einfach nur rein. Das kostet 5 Euro oder so.
Todespeinlich aus.
Safe.
Aber ist wahrscheinlich die beste Lösung. Und dann ist andererseits, finde ich, also ich mag es eigentlich ganz gerne, weil du halt nicht so vollgesifft bist. Das ist ja mit das Nervigste an Strand, an Sandstränden, ist ja, dass du überall Sand hast.
Und das Wasser sieht deutlich schöner aus.
Oh ja, stimmt.
Guter Punkt. Das finde ich immer geil. Und Kroatien. Ja, und
man sieht halt auch, wenn Kacke drin ist.
Ja, und Kroatien, ich finde es eigentlich okay, die Strände, da muss ich sagen. Wäre so mein erster Punkt. Der Kies ist ja teilweise also so fein.
Ja, so ein kroatischer Kiesel- oder Steinstrand ist meistens geiler als diese Sandstrände in Italien.
Ja, ich finde es gar nicht so schlimm.
Ja,
finde
ich auch.
Aber ein guter Strand hat so eine komplette Dusche, dass man sie einmal komplett sauber machen kann, wenn man da fertig ist.
Und zwar
Und zwar oben an der Treppe
oben, zurück, genau. Zum, ja, ja, zur, genau,
Promenade.
Ja, ja.
Weil nicht irgendwo in der Mitte, wo dann doch noch durch irgendeine Scheiße
laufen muss. Dass das nicht so konzipiert ist, du kannst ja im Hotel sauber machen. Nein, wir haben da kein Hotel. Unser Hotel, ja, ist ein B&B irgendwo 50 Kilometer im Berg drin.
Ja, also, ja. Ganz, nee, weit, da, weg. Da muss man auch einfach die Tagesdusche absolvieren können.
Genau, das, ja, das wäre dann perfekt. Das, ja, wäre gut.
So, jetzt mal zu dem eigentlichen Problem. Auch wenn ich eigentlich nicht angesprochen wurde, aber ich mache jetzt trotzdem, gebe jetzt trotzdem meinen Senf mit dazu. Ich finde, also die Frage ist quasi, ob man zwei Spiele plus eventuell Europapokal-Quali-Spiel oder zwei, ob man das im Vorfeld klärt. Ich finde schon mal sehr, sehr wichtig zu wissen, wie lange ist denn der Urlaub geplant?
Es sind mir ja, sind noch ein bisschen zu wenig Infos drin. Lass uns mal einfach so von 10 Tagen ausgehen, würde ich jetzt sagen. 10 Tage,
10 Tage
unterwegs, bisschen länger als eine Woche.
10 Tage ist, irgendwie ist man ja entweder eine Woche oder zwei
unterwegs. Meinst du? Ich sag mal, man ist so 10 Tage unterwegs.
Die Sache ist, stand das mit drin, ist mit Auto oder geflogen?
Ich fürchte, dass die Auto fahren.
Ich fürchte, dass die fliegen.
Meinst du?
Also ich glaube, wenn man mit Freunden unterwegs ist, der zu sagen, wir fahren mit dem Auto nach Kroatien.
Vielleicht kommen sie aus München.
Ja, stimmt. Wenn, aus München, das, ja, das ist echt nicht so. Weil ich habe jetzt, letzte Woche habe ich auch erst gemerkt, Salzburg hat ja in Rijeka gespielt.
Mhm.
Das sind ja einfach nur 4 Autostunden.
Ja, ja.
Ich dachte, das ist krass, so eine, ne, geile Tour.
Ja. Das
ist ja, bist ja voll schnell da. Das ist ja eine Tagestour. Ja, das stimmt natürlich. Also dann muss man nochmal anders planen. Finde ich aber auch nochmal wichtig zu wissen, wie besonders Kroatien ist. Also wenn du jetzt irgendwie aus Hamburg rüberfliegst und dann bist du eine Woche da, dann ist es natürlich ein krasser Teil der Reise. Vor allem, dann hast du einen Anreisetag, hast einen Abreisetag, dann hast du in der Mitte noch 5 Tage. Wenn du davon dann 3,5 mit Fußball vollknallst, ja, dann ist es natürlich beziehungsriskierend.
Die Sache ist, ich würde es im Vorfeld nicht ansprechen. Wenn die eh schon keinen Bock drauf hat, ich würde es nicht ansprechen im Vorfeld.
Ich würde... Ich kann jetzt eigentlich auch nicht alle meine Tricks hier nennen, ey.
Oh, bitte doch. Jetzt komm.
Ich würde so ein bisschen was anfüttern.
Ja.
Also wenn da 2, 3, 4 Spiele geplant sind, dann würde ich schon im Vorfeld klären, das eine, da möchte ich unbedingt hin. Und ich würde auch selber im Vorfeld schon so eine Art Prio-Liste machen, wo ich sage, ja, da will ich auf jeden Fall hin. Und dann so die anderen so mir ein bisschen optional im Hinterkopf behalten. Und dann würde ich natürlich versuchen, die Tage so zu leiten und so zu arrangieren vor Ort, dass das dann vielleicht ganz gut passt. Dass vielleicht in irgendeiner Weise man den, wenn jetzt Samstagabend das Spiel ist, dann muss, sagen wir mal, die sind in Split. Und dann, ja, die spielen um Samstagabend um 19 Uhr. Dann muss bis 17 Uhr alles perfekt sein.
Ja, okay.
So, dann musst du den Hund machen, da muss alles funktionieren. Da muss das Frühstück muss schon tiptop ausgesucht sein, da muss ein richtig geiler Laden rausgesucht werden, wo man ein bisschen verweilen kann. Danach muss irgendwie eine schöne, keine Ahnung, was sind, ich war nur einmal in Split, aber
so eine Bootstour oder sowas.
Irgendwie sowas Cooles, ja, dass man sagt, okay, das haben wir geplant und so. Und dann muss in irgendeiner Weise so der ganze Nachmittag muss gefallen. Und dann irgendwann muss noch auffallen, ey, wir könnten heute Abend noch da sein, wenn da die Laune so gut ist, dass das dann halt gut passt.
Ja, okay.
Wo dann quasi du sagst, ja, okay, wir haben jetzt so viel gemacht, was mir gefällt, dann können wir das jetzt auch noch machen. Das ist dann ist das so das Bonbon dazu. Aber also ein Spiel würde ich mir dann schon so sichern, wo ich sage, ich würde gerne, wir sind von Samstag bis Samstag da, oder Samstag bis Samstag wäre jetzt eigentlich sehr unglücklich, wenn man so als Groundhopper unterwegs sein würde, aber sagen wir mal, ich bin von Mittwoch bis Mittwoch da. Ich würde schon gerne an dem Sonntag da zu, was weiß ich, Hajduk gegen Rijeka oder so. So, dann weißt du auch, das ist ein gutes Spiel. Das zu verpassen wäre jetzt echt doof, wenn man da ist. Und dann muss man natürlich so ein bisschen abwägen. Also ist jetzt in vielen Fällen, es klingt immer so albern, so was der Fußball bietet, kann mir keine Frau bieten. Ist Quatsch. Ja, ist ja wirklich Quatsch. Also, da muss man doch mal ehrlich sein. Wenn so das Privatleben funktioniert, dann das muss ja funktionieren. Wenn du so dieses Leben hast, wo Fußball eine elementare Rolle spielt, dann sind 2 Punkte wichtig. Zum einen, dass sie das akzeptiert, zum anderen aber auch, dass du Rücksicht nimmst. So, und das Ganze geht ja quasi Hand in Hand. Also, wenn sie dann irgendwie so checkt, ja, okay, das ist ihm wichtig, das macht ihm jetzt Spaß, dann möchte sie ja irgendwann auch, dass du zufrieden bist. Und dann wird das irgendwann ja automatisch funktionieren. Oder?
Also, ich würde durch Zagreb laufen und irgendwann denken oder sagen, ah, krass, hä, wo gehen die denn alle hin? Ach, die singen ja, was ist das denn?
Und dann guckst du so in deine linke Hosentasche und sagst,
hä?
Ach, krass,
hä, die 2 Tickets? Hä, wo kommt die Houdini bei hier?
Oder du gehst mit ihr in Split zum Strand und dann fällst du auf die Knie, packst in die Arschtasche und dann hast du 2 Tickets für das Spiel von Hajduk Split.
Das ist so fantastisch.
Das ist auch absolut überragend und der Urlaub ist gerettet.
will ich immer Sightseeing machen in den Städten, wo gerade Fußball ist und immer wieder aufs Neue damit anfangen. Und dann, boah, Schatz, ey, Osijek, UNESCO-Weltkulturerbe, lass mal nach Osijek fahren. Ja, sowas.
Nein, man muss, genau, also das ist jetzt gerade witzig, aber grundsätzlich macht das ja auch völlig Sinn. Also ich arbeite auch so, dass ich so die Vorzüge von meinen Zielorten, wo ich eine Tour hinlotsen möchte, weil ich da gerne Fußball gucken möchte, dass ich da die Sachen rausarbeite und eigentlich überall auf der Welt ist ja auch irgendwas Schönes, was das allen stimmt. Spaß macht.
Ja, ja,
das
ja.
Heißt, du kannst, egal wo du bist, du kannst drumherum sagen, ey, da und da können wir die und die Tour machen, da können wir das uns angucken, da ist das und das oder da kann man und wenn es nur eine schöne Innenstadt ist und du schön shoppen gehen kannst oder sowas, den Keks musst du natürlich essen. Wie heißt das?
Den Apfel beißen.
In den Apfel musst du beißen, so heißt
Kernobstallergie.
Was?
Ich habe Kernobstallergie.
Ja, der muss den Keks essen. Ja, also in den Keks musst du essen. Mhm. Den Keks musst du essen. Aber dann, dann darfst du halt abends auch den Keks in die Milch tunken. Okay, wow. Mann, das Fußballspiel.
Ja, okay, wir
tun. Also kannst du noch andere Kekse tunken, nachher mal gucken.
Ja, okay. Dann haben wir noch eine zweite Frage, die fand ich auch geil. Ich lese die mal vor. Bin 18, ohne Begrüßung, bin 18 und habe einen VW geerbt. Ich könnte damit jetzt in den Sommerferien zum Beispiel nach Kroatien oder Slowenien fahren, aber so richtig traue ich mich das nicht. Hab etwa 300 Euro zur Verfügung, aber maximal einen Kollegen, der mitkommen würde. Ist das Fahren dort anspruchsvoll? Wo kann man günstig übernachten? Habt ihr Spartipps? Gerne auch am Rand der Legalität. Müsste man natürlich auch wissen, wo der Mann herkommt, aber... Man
muss auch wissen, ob das ein Diesel ist oder nicht.
Ja, ja, solche Sachen oder ein E-Fahrzeug. Aber was ich da als ersten Schritt machen würde, erstmal auf jeden Fall machen, ne? Auf jeden Fall fahren.
Ja, selbstverständlich.
Das ist gar keine Frage.
Also ich bin schon mit deutlich weniger als 100 Euro in der Tasche losgefahren.
Ja, auch Autobahn fahren und so ist überall easy. Kann man überall, Deutschland, Österreich kann man easy
Autofahren. Also ehrlich gesagt ist das Autofahren in Slowenien deutlich sicherer als in Deutschland.
Ja, auch, wenn man jetzt nicht so irgendwelche... Ich würde halt nicht, wenn man, das ist vielleicht ein wichtiger Tipp, wenn man jetzt Mautstraßen vermeiden ins Navi eingibt, dann werdet ihr die krankesten Bergspitzen hochfahren, wo es irgendwann noch eng wird. Das würde ich nicht machen. Ich würde schon die Mautstraßen durchballern.
Das stimmt, da muss von den 300 Euro, was kostet so wenig? Ich sag so knapp über einen Zehner.
Ja, ja, irgendwie
nicht
sowas.
So teuer sein.
Aber das,
die Maut zahlen, ja.
Wenn man Fahranfänger ist, würde ich das schon erstmal empfehlen.
In Slowenien schiebt dich keiner mit 270 Sachen von der linken Spur. Also das ist deutlich angenehmeres Fahren als in Deutschland teilweise.
Ja, ist auch so.
Das ist echt, also man kann sich schon nach Slowenien trauen.
Das kann man machen.
Auch als Fahranfänger, das geht schon klar. Also ich finde, Punkt 1, den er angesprochen hat, ist ja so ein bisschen das Budget, weil er maximal einen Kollegen hat, der mitkommt.
Karre voll machen
genau,
mit Leuten.
Genau.
Das und da muss man ganz, ganz strategisch klug planen. Ich weiß nicht, woher der Mann kommt. Sagen wir... Er kommt auch aus dem Süden, sagen wir, er kommt aus Stuttgart.
Nee, sag aus Kassel, weil Kassel da kann jeder mit relaten, weil jeder fährt einmal im Monat durch Kassel.
Genau, und egal wo er.
Oder?
Ja, ja, safe. Auch Bahnfahrer, jeder fährt einmal im Monat durch Kassel, alle. Und da ist so die Sache, egal wo er jetzt in Österreich hin will, ich würde inserieren Kassel, beziehungsweise Frankfurt, Wien. Das würde ich inserieren bei BlaBlaCar, weil das sind so Strecken, die werden gesucht. Es sucht keiner die Strecke Kassel nach, sag mal, irgendeinem
St. Pölten.
Boah, okay, wow. Wo kommt der denn her? Aber weißt du, also das würde ich da reinpacken.
Du musst und du musst natürlich Zwischenstopps angeben.
Ja.
Allerdings nicht zu viele, weil sonst wird's nervig. Weil du könntest ja theoretisch von Kassel nach Wien angeben, du machst einen Stopp in Würzburg, du machst einen Stopp in Bamberg, du machst einen Stopp in Nürnberg, du machst einen Stopp in München, du machst einen Stopp in Linz.
Ich würde nur die großen Städte.
Kannst du reinballern, hast auch eine größere Chance, Leute mitzunehmen, sorgt aber dafür, dass es sein kann, dass einer bucht dann von Kassel bis nach Bamberg, der nächste bucht von Nürnberg bis nach München. Das heißt, du musst dauernd runterfahren, weil du
mit
Fahrgelegenheiten, die Leute wollen auch meistens, die sind nicht immer autobahnnah, ist ja auch verständlich, weil wenn sie ein Auto hätten, dann könnten sie ja selber hinfahren. Das heißt, man muss teilweise diesen Preis zahlen und die Leute irgendwo einsacken, damit du die Kohle bekommst.
Muss sich schon lohnen, die Strecke dann auch.
Das heißt, ich würde so maximal alle 2 Stunden einen Stopp anbieten. Mhm. Das ist so, finde ich, so eine gute Richtlinie.
Und gerade im Sommer, der kriegt sein Auto voll.
Ja, genau. Und anfangs, ich würd in Teilen gehen. So ein bisschen, wir machen jetzt das wie so ein gutes Ticket-Vorverkaufssystem. Ich würde als allererstes mal diese Route wirklich nur als Direktstrecke Kassel-Wien reinpacken. Weil wenn du da jemanden hast...
Sehr gut.
Perfekt,
ja,
ist Jackpot.
Ja.
Das heißt nämlich, jemand fährt die ganze Strecke mit, zahlt die ganze Strecke, da kriegst du einen guten Preis für. Ich weiß nicht, wie der Kurs ist. Früher war es, glaube ich, so ein Zehner pro Stunde ungefähr.
Ja, kann gut sein.
So, das heißt, Kassel-Wien, das wären dann wahrscheinlich so 70, 80 Euro.
Ey, 100 mal besser als mit der Bahn für 180
genau.
Oder ist eine Flieger viel zu teuer.
Win-Win-Win-Situation.
Und ist der schnellste Weg.
Und genau, ist für alle der schnellste Weg und du hast richtig Kohle im Urlaubsbudget drin, weil du hast ja keine Mehrkosten. Ob der Typ dann auf der Rückbank sitzt oder nicht,
ja.
Bestenfalls hast du 2. So, wenn du dir jetzt 2 Wochen Wochen inseriert hast und merkst, da kommt recht wenig oder meinetwegen jemand, der wie kurzfristig jemand macht, reicht ja auch 2-3 Tage, da kommt nichts, dann machst du irgendwann, okay, wir stellen jetzt mal um, so 3-4 Tage vorher. Genau, 3-4 Tage vorher packst du mal die erste Zwischenstation so mit Wien oder sowas rein. Wien und vielleicht dann auch noch, was ist so oben auf der Hälfte, was ist zwischen Kassel und München die Hälfte? Könnte schon so
Würzburg, Ulm.
Schweinfurt oder sowas.
Ja, Schweinfurt ist glaube ich nicht direkt an der A7, ne?
Ja, gut, du musst ja
keine Ahnung.
Muss er halt gucken. Du musst jetzt strategisch klug vorgehen, so die Strecke ab und zu halbieren, wo du sagst, da fahre ich mal easy runter, kostet mich auch nicht so viel Zeit. So, und dann hoffst du halt, dass da die Strecke dann teils gebucht wird. Also das auf jeden Fall machen. Und notfalls dann halt nochmal kleiner reingehen, dass du noch mehrere Teilstrecken hast. Aber also wenn du 18 bist, dann hast du Zeit. Weil was soll sein?
Yeah.
Das heißt, nimm dir die Zeit.
Du kannst auch fahren, weil du wach bist, easy.
Nimm dir die Zeit, ey, pack die Leute mit Blablacar oder sonst was rein. Und wenn du das Geile ist, ich habe da teilweise dann, ich habe einen normalen Preis genommen und viele, gerade wenn du so ältere Leute mitnimmst, die dir dann auch nochmal Trinkgeld drauf geben. Also ich bin Strecken hier oftmals von Lippstadt, beziehungsweise was habe ich denn angegeben? Reda Wiedenbrück oder irgendwie sowas habe ich immer eingegeben oder oft auch einfach Bielefeld. Ich habe die Strecke ich habe Plus gemacht auf der Tour, weil ich 4 Leute reingepackt habe. War teilweise auch ein bisschen asozial, weil die dann zu dritt auf der Rückbank saßen, aber das gibt man ja mittlerweile auch an, ob du das machst oder nicht.
Mhm.
Das heißt, kann sich ja jeder aussuchen, ob er damit einverstanden ist, zu dritt auf der Rückbank zu sitzen. So, und dann ist da richtig Budget drin. Also eine Karre haben heißt halt auch, man kann Geld damit verdienen. Das finde ich ist schon mal ein Punkt, den muss man unbedingt beachten. Also das ist absolut machbar. So, und Punkt 2, er hat einen VW geerbt.
Darin kann man pennen.
Genau, fragt halt gleichzeitig, wo kann man günstig übernachten?
Im VW. Im
VW.
Das ist ja völlig klar. Vor allem, wenn man einen eigenen Karre hat, du kannst ja alles im Kofferraum mitnehmen, dass du auch gemütlich da pennen kannst. Das ist deutlich geiler als in einem 20er Dorm.
So, genau. Also da nimmst du wirklich eine dicke, eine richtig...
Es gibt ja so viel geiles
Zeug. So eine richtig dicke Down-Decke. Aber halt nicht als Decke für oben, sondern als Unterlage für unten drunter.
Oder so eine aufblasbare Isomatte.
Genau, aufblasbare Dingsmatte, aufblasbare Luftmatratze und da drauf dann noch eine Decke. Das ist super gemütlich. Also klar, im Auto wird es mal ein bisschen schwitzig.
Ja, man stellt es sich aber vor, dann kann man da nicht pennen, das ist unbequem. Wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, immer viel läuft und so, dann geht man ins Auto und schläft.
Ja,
man pennt dann einfach ein, das ist so.
Ein paar Kissen noch mitnehmen, dass man es einigermaßen gemütlich hat.
Aber es ist nicht so, dass man die ganze Nacht wach ist oder so. Ist
nein,
nicht so.
Nein, nein, man pennt. Man wird da wegpennen.
Ja.
Bestenfalls die Karre natürlich irgendwo hinstellen, wo es nicht hell ist. So Laternen sind immer nervig, wenn die so eine Laterne genau ins Gesicht
scheint. Ja, oder wo morgens schon am Supermarkt was los ist, ist auch
immer nervig. Genau, Supermarkt, Parkplatz auch immer schwierig. Deshalb
kannst du einfach in die Felder reinfahren.
Ja, in die Felder, auf die Feldwege muss man natürlich gucken, dass nicht kein Trecker im Weg ist. Ansonsten würde ich immer noch den absoluten Tipp geben, Sportplätze raussuchen.
Jo, Sportplätze, stimmt,
also, hast recht. Also guckt bei Europlan, alle Sportplätze sind bei Europlan vermerkt, wo ihr gerade in teilweise der Ecke seid.
Mit Hochsprungmatten.
So, und dann kannst du entweder, ja genau, wenn ihr ein Zelt dabei habt, ist Jackpot auf dem Sportplatz, wenn das Gelände offen ist. Der Rasen ist super glatt, die meisten Rasen sind im Sommer ja auch super weich und top gemäht. Das heißt, das ist fast besser als eine Matratze. Oder wenn es halt nicht reingeht und da zumindest aber sind an den Sportplätzen ja meistens auch Parkmöglichkeiten, die auch im Grunde nicht beleuchtet sind, da dann einfach vor das Vereinsheim stellen mit der Karre, Fenster ein bisschen aufmachen und da dann die Rückbank umklappen, dass man sich ins Auto reinlegen kann.
Also bisher sind wir 7 Tage unterwegs, haben schon mal Plus gemacht.
Ja.
Geil,
das,
top.
Also das ist doch gar kein Thema. Das ist top, ja. Und ansonsten am Rande der Legalität, Spartipps, ja, das war ja schon. Legalität, das ist wahrscheinlich am Rande der Legalität, auf Sportplätze zu fahren und dort zu zelten.
Man kann auch in Hostels gehen und da versuchen mit zu frühstücken oder so. Oder
ja,
zu duschen. Das ist
da würde ich, aber allerdings einen Tipp geben, den mir mal ein Kumpel gegeben hat. Wenn man frühstücken möchte umsonst,
ja.
Dann nicht ins Hostel gehen, sondern ins 4-Sterne-Hotel.
Hotel, richtig, ja, stimmt.
Also da einfach sich jetzt bestenfalls nochmal einmal ein frisches T-Shirt anziehen und vielleicht eine Jeans.
Ich hab das auch schon mal gemacht.
Und dann einfach mit breiter Brust guten Morgen sagen und weiter zum Tisch.
Gibt Hotels, die fragen dann nach irgendwas, aber da muss man dann einfach, auch wenn man erwischt wird oder so, dann ist es halt ein kleiner Moment, der scheiße ist, aber du kriegst ja keine Strafe dafür. Weißt du?
Nee, du kannst auch gar nicht, du sagst dann, sobald du gefragt wirst, du musst ja nicht das Erwischt-Gefühl vermitteln. Du kannst ja sagen, was für ein Zimmer. Wir sagen, ja, also mit vielen Hotels sieht der Restaurantbesuch ja, der Frühstücksraum ja so aus, als ob man da auch extern reingehen könnte.
Mhm.
So, dann einfach sagen, nee, wir sind extern. So, was soll passieren? Dann setzt dich hin und sagst, ah nee, sorry, gefällt uns doch nicht, dann gehen wir halt wieder. Also du hast ja kein Verbrechen gemacht.
Nein.
Weil noch hast du dir diese Leistung ja nicht erschlichen. Und wenn du erstmal am Buffet bist, dann kommt da keiner mehr.
Nein,
dann ist alles. Von daher, also Frühstück im
Das wäre so ein Tipp am Rande der Legalität.
Das ist am Rande vielleicht ein bisschen darüber hinaus.
Ja, aber und Hostel ist halt gut, wenn man duschen will. Also kannst du auch, das haben wir in Schweden, glaube ich, gemacht oder so.
Da kann man auch wirklich öfter fragen. Also man
oder kann, fragen, kann ja. Auch die haben ja immer Gemeinschaftsduschen.
In guten Hotels kannst du auch fragen. Die haben oftmals so Aufenthaltsräume für Leute, die so irgendwie erst abends fliegen und den Tag über das Zimmer nicht mehr gemietet haben. Sowas gibt es ja teilweise. Ansonsten, wenn wir schon beim Thema Österreich sind, da kann man an den Rastplätzen für Landzeit zum Beispiel, da kann man für 2-3, vielleicht kostet es mittlerweile ein bisschen mehr, aber für 2-3 Euro auch duschen. Was ja auch immer geil ist, musst du zwischenzeitlich zwar den Autoschlüssel da lassen und manchmal sagen die, ist auch nur für LKW-Fahrer, dann sagst du halt, du bist LKW-Fahrer und gibst den Schlüssel von deinem VW Golf da ab. So, das gibt ja auch keine Sau. Also das geht schon, dass man da geduscht auch in den nächsten Tag starten kann.
Sonst im Sommer See und fertig.
Ja, sonst einmal in irgendeinen See springen. Ja.
Billa einmal einkaufen und gut.
Wollte gerade sagen.
Du hast dein Programm durch. Ist doch geil. Das muss man sich trauen, einfach losfahren.
Ja.
Das klappt.
Und einfach, also
wenn man da ist und wenn man zurückfährt, dann denkt man sich, boah, habe ich jetzt was Krasses gemacht. Ist doch scheißegal, ob der Mitstreiter mitkommt oder nicht. Weil der steht da so ein bisschen auf der Kippe, weißt du?
Davon kann ja, ich nicht abhängig machen. Macht schon mehr Bock zu zweit.
Ja, normal, klar, aber davon
ist nicht abhängig. Manche Sachen traut man sich auch einfach zu zweit eher, weil
100 Pro.
Du bist schon deutlich komischer, wenn du alleine irgendwo auf dem Sportplatz dein Zelt aufschlägst.
Ja, immer.
Das ist schon irgendwie also so. Aber wenn man das zu zweit macht, ist doch überragend.
Ja, nur ich will es nicht davon abhängig machen, ob er mitkommt oder nicht.
Nee. Vor allem, wenn er nicht mitkommt, kannst du noch wen mehr abziehen bei BlaBlaCar.
Super.
Das ist auch gut.
Aber spätestens, wenn man zurückfährt, da kommt spätestens der Moment, wo man sich denkt, boah, war das jetzt geil.
Ja.
Da kommt es spätestens, dass man sich denkt, das hat sich so gelohnt, das war eine richtig geile Erfahrung für mich. Und,
ja, vor allem, wenn du einfach 2 Wochen lang mit 300 Euro unterwegs bist, das geht wirklich.
Geht voll
klar. Du kommst mit 300 Euro wirklich gut durch, weil, ehrlich gesagt, der einzige Fixpreis, den du dann wahrscheinlich hast, sind Eintrittskarten und die kosten da ja jetzt nicht so viel.
Außer man geht zum LASK.
Ja,
Abstand.
Ja, bestenfalls machst du schon noch den Weg runter nach Slowenien oder nach Kroatien. Da werden wahrscheinlich die besseren Spiele sein.
Wäre geil, wenn er sich dann treffen würde mit der Freundin.
Ja, das geht schon klar. Also das Budget ist durchaus ausreichend, um 2 Wochen auf dem Balkan unterwegs zu sein, sag ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Gehe ich mit.
Also gerade, wenn man zu zweit ist.
Ganz heiße Tipps hier. Eine Frage hatte ich noch, die ich geil fand, weil da ist mir was Witziges eingefallen. Wann hattet ihr wegen Fußball zum allerersten Mal Probleme in der Schule, im Berufsleben oder familiär? Hast du da was auf dem Schirm?
Nee.
Weil,
also ich würde behaupten, dass ich nie, was heißt Probleme? Also, dann warst du halt mal krank oder warst du zu spät und klar bist du, also ist sitzen bleiben ein Problem in der Schule haben? So, weil ich ja klar bin ich sitzen geblieben. Ich habe ja mein Abi gemacht, also ist ja jetzt kein Riesenproblem gewesen.
Aber war das ein Fußball-Kontext-Problem, das Sitzenbleiben?
Ja, so eine Gesamtansammlung von Themen, die man hat, wenn man, keine Ahnung, was, wie alt ist man in Klasse 9? Ich habe die 9 zweimal gemacht.
Ich bin mit der 10, also in der 10. bin ich mit dem Auto zur Schule gefahren am Ende.
Die 14.
Ich habe die 8. habe ich doppelt gemacht, glaube ich.
Mit warte mal, was ist mit der 9?
Ich habe die erste.
Mit 10 ist man, in der 10. ist man 16, oder?
Was ich war 18, glaube ich. Aber ich habe die erste.
Ich meine normale Menschen.
Ich war in der ersten und bin dann aber von der ersten in die Vorschule gekommen, weil ich da irgendwie so eine Genehmigung für bekommen habe noch oder so. Weil irgendwas war mit dem, irgendwann wird man ja eingeschult und irgendwelche Kinder sind dann am jüngsten, weißt du? Es gibt immer so einen Stichtag.
Ja.
Und das war ich. Ich war mit Abstand der Jüngste in der Klasse und dann konnte ich aber in die Vorschule.
Achso, ja, weil du bist Junikind.
Ja.
Du bist ab 1.7.
Ja, kann sein.
Aber dann bist du echt der Älteste.
Nee, ich war
der Jüngste.
Ich war der Jüngste dann mit Abstand der Jüngste, also in dem Kinderdenken, weißt du? War ich mit Abstand der Jüngste der Klasse, weil in so einem Alter sind die anderen ja viel älter. Und dann bin ich nochmal in die Vorschule gekommen, die es damals gab. Also bin ich quasi in der ersten Klasse schon sitzen geblieben.
Hm.
Aber das war, Vorschule war top.
Also ich glaube, es ist eigentlich, dass man in der 10. Klasse
16
ist, dann war ich in der 9. Klasse 15 wahrscheinlich und das habe ich doppelt gemacht. Ja, 15 ist halt das Alter, wo man angefangen ist, so Fußball zu fahren.
Ja.
Ja, da habe ich, also grundsätzlich ist das ja so ein Alter, wo man wahrscheinlich nicht so viele Sachen hat wie jetzt. Algebra.
Was ist das nochmal genau?
Irgendwas mit Mathe, aber das würde ich jetzt auch nicht wissen.
Mathe kann ich überhaupt nicht.
Irgendwas Schlaues Mathe. So, okay, dann sagen wir Satz des Pythagoras.
Du könntest den ausrechnen?
Ja.
Wirklich?
Ja, Satz des Pythagoras ist einfach. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat.
Was rechnest du? Was ergibt das dann?
Die Diagonale in einem gleich, rechtwinkligen Dreieck.
Hätte ich auch keine Ahnung von. Ich weiß nur noch, einmal habe ich mich richtig gefreut in Mathe, wenn er sagt, das neue Thema ist Kurvendiskussion. Ich dachte mir, wie geil ist das denn? Das ist ja quasi das, was wir jetzt machen hier. Aber da ging es so ganz andere Sachen auf einmal. Ich dachte, wir sprechen jetzt über einen K-Block oder so, weißt du? Nee, nix. Ich wüsste auch nicht mehr. Kurvendiskussion war so ein ganz, ganz langer Rechenweg, glaube ich, ne? Oder? Das fand ich ganz schlimm, Alter.
Ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, was da alles so
war. Das fand ich auf jeden Fall schlimm. Aber was mir eingefallen ist in der Schule.
Wir hätten echt auch unseren Podcast Kurvendiskussion nennen können.
Kurvendiskussion ist gut, ne?
Ja.
Ja, finde ich auch. Was mir eingefallen ist in der Schule, da wurde mir mal ein Heft weggenommen, ein Fanzine.
Wie gemein, ach so.
Das war so ein,
den habe ich Deutschheft.
Den habe ich während dieser Unterrichtszeit gelesen, mit 14, 15. Das war irgendwas so in Richtung der Grenzgänger oder so, von diese Polen da, weißt du? Mhm. Und dann hatte ich daraufhin ein Gespräch mit dem Lehrer und der Direktorin von der ganzen Schule, die Schulchefin.
Ja.
Mit denen hatte ich ein Gespräch und dann ging es so darum, haben mich so gefragt, was ich in meiner Freizeit mache, wer so meine Freunde sind, mit wem ich sowas mache. Und das fand ich im Nachgang, also ganz, ganz viel später, 10 Jahre später, habe ich erst gecheckt, dass das so eine Art, so ein Radikalisierungsgespräch war. Weißt du? Dass die...
Ja, das finde ich immer, das Gegenteil davon.
Das finde ich mal von der Schule richtig krass, dass sie sowas sehen und dann erstmal prüfen, was ist da los, weißt du?
Ja.
Ich weiß noch nicht, ob sie zu Hause angerufen haben oder so.
Warum hat ja auch nicht geholfen.
Und dann, aber du checkst das ja gar nicht, du checkst das ja gar nicht mit 14 so, ja, und was hast du so für Hobbys? Und dann sitzt du da... Roller fahren, schwimmen, also weißt du, checkst ja gar nicht, dass es jetzt ganz was voll Ernstes ist. Und als Kind denkt man ja, ja, voll cool, dass sie sich jetzt dafür interessieren, weißt du? Aber das war so ein richtig pädagogisches, vielleicht, ich nenne es mal Radikalisierungsgespräch. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich deshalb Probleme in der Schule hatte, dass ich da zum Gespräch musste, was ich aber als Kind gar nicht verstanden habe, dass es wirklich darum ging. Und dann habe ich auch gefragt, was ich so für Musik höre und so. Und da habe ich damals schon die Antwort gesagt, die ich auch jetzt sagen würde, Charts. Aber ich habe ja dann auch immer so Kategorie C gehört und so, weißt du, was alle halt so gehört haben. Aber das habe ich nicht gesagt, das weiß ich noch. Das fand ich, das war krass.
Hat dir vielleicht einen Arsch gerettet.
Hat mir einen Arsch gerettet, ne? Aber da war halt auch nicht so eine Aufklärung, wer da so hintersteckt und so ein Kram. Das wurde einfach
Nein. Ach, damals wurden auch so viele U-Bahnen gebaut und so, da braucht man sich nicht von freisprechen.
Ist das Verhalten im Zug immer, dass man so, man wurde vom Schaffner kontrolliert, hatte kein Ticket und hast dann so ein 40-Euro-Ticket bekommen, weil du schwarz gefahren bist. Und das so das Denken war, okay, jetzt mache ich was kaputt. Und da hat man so angefangen, danach so die Sitze zu zertreten. Und das ist ja so
dumm. Du brauchst gar nichts zu tun, das ist heute noch deine Denke.
Nein.
Natürlich, du hinterlässt keinen Mietwagen, ohne das Wischwasser leer zu
pumpen. Ja, aber daran geht es ja um was ganz anderes.
Nee, du versuchst dem, der Geld aus der Tasche gezogen hat, möglichst noch so viel zu schaden, wie du nur kannst.
Ja, aber in einem Rahmen, der okay ist. Ich kann nur Wischwasser leer machen.
Ja, gut.
Aber ich würde jetzt ja keine Zugdinger mehr zerkloppen. Ist ja mega dumm, wenn ich schwarz war. Ist ja meine eigene Schuld. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich gebe dir teilrecht.
Ja, okay. Sollen wir die Folge starten, Tim?
Das stimmt. Wir wollten eigentlich noch... Das war irgendwie jetzt komisch. Ich dachte eigentlich, wir machen die Fragen hinten raus. Jetzt haben wir noch ein paar Themen. Wie macht man jetzt hier den Übergang?
Das war unser Vorgespräch einfach mit den Fragen. Ist doch nett, dass die Leute uns ein bisschen was reingeschickt haben. Wir können auch am Ende noch eine einbauen, wenn du magst. Dann haben wir es einmal eingebettet. Dann haben wir es noch eingebettet.
Ja, okay.
Ich habe mir so ein paar rausgeschrieben, ne?
Okay, dann machen wir jetzt erstmal das, was wir machen wollten.
Sollen wir erstmal Werbung machen?
Das wollten wir machen.
Das wollten wir machen, ne? Wir haben nämlich auch diese Woche einen Werbepartner und auch wieder einen neuen Werbepartner.
Einen neuen. Es geht nämlich um Stickeralben.
Es geht um Stickeralben und Fußballleute sind tendenziell Leute, die gern sammeln, oder? Das würde ich sagen.
Die Bubble sammelt
gerne.
Aufkleber sind dann sowieso nochmal so ein Thema für sich. Also Aufkleber sammelt ja wirklich jeder. Ist mir auch wieder aufgefallen. Am vorletzten Wochenende war ich ja in Salzburg und habe da auch mit einem Austrianer gequatscht. Und der sagte dann auch so nebenbei, sammelst du Aufkleber? Und ich sagte, klar, ich sammle eigentlich überhaupt gar nicht Aufkleber. Aber ich sammle das, obwohl ich gar nicht diese Grundlage habe, dieses Album oder irgendwas, wo ich die einklebe oder ob ich irgendeine Tür habe, wo ich sie alle draufklebe, das habe ich gar nicht und trotzdem will ich das schon sammeln. Aber noch geiler ist es ja, wenn du das Ganze als Album hast. So, und da kommen wir jetzt nämlich auf unseren Partner zu sprechen. Das ist nämlich Sticker 5.
Ja, und die machen Sticker-Alben für Vereine, Amateurvereine, Fanclubs, Kurven.
Kann man auch als Familie machen, wenn man genug Mitglieder hat. Also jeder, der möchte, kann quasi ein Sticker-Album produzieren lassen. Denn das ist mit Sticker 5 relativ easy, weil die mehr oder weniger das Komplettpaket anbieten.
Ja, die bieten das Komplettpaket an. Heißt, wenn die Fankurve ihre Geschichte chronologisieren möchte, dann wird...
Oder der Verein, oder die Familie.
Dann wird für das Layout gesorgt. Bei Vereinen kommt ein professioneller Fotograf, der das dann fertig macht.
Also die kümmern sich quasi um alles und Man selber muss eigentlich nur noch sammeln.
Ihr findet alle Informationen dazu auf www.stickerfive.de. Da kann man schon mal einen kleinen Einblick auch erhalten, wie das bei anderen ausgesehen hat. Ich glaube, die Südkurve München hat da ein großes Sticker-Album gemacht. Und ich glaube, ein paar große Vereine waren da auch bei. Rapid Wien, Karlsruhe SC, St. Pauli. Und ist natürlich auch super interessant für so Amateurvereine, wie du das hast da, ne?
Ist der ja glitzernde Tim.
Was ist denn mit dem? Ich suche doch den glitzernden Tim.
Ja, ist ja auch ganz geil für so einen Verein, vielleicht einfach zu einem Jubiläum oder als einfach Highlight, was man sich als Verein setzen möchte, dass man sagt, jetzt kommt ein Fotograf, alle werden einmal abfotografiert und die Alben sind dann auf der nächsten Vereinsfeier, der große Run und es wird noch getauscht und gesammelt, damit jeder jeden hat und vor allem den glitzernden Tim. Also das ist, es gibt einfach in jedem Verein gibt es auch einen glitzernden Tim.
Safe.
Oder? Das ist schon finde ich, eine ganz, ganz coole Sache, wo ich glaube, einige Vereine und vielleicht auch Gruppen Spaß dran haben, sowas umzusetzen. Also sticker5.de und dort in Kontakt treten, um euer Anliegen mal vorzuschlagen. Denn ja, die haben mit den Referenzen schon gezeigt, dass es einige gute Lösungen gibt.
Ja, packen wir euch auch in die Shownotes und ich würde sagen, wir beenden die Werbung und sprechen noch ein bisschen über Fußball. Wir haben ein Update zur Regionalliga-Reform hier auf dem Tisch liegen, ne?
Jo, das ist ein Thema, es hat mich schon seit ein paar Wochen ganz schön in den Fingern gejuckt, denn es kam ja, wann war das überhaupt? Ende Juni oder so ging es ja schon eigentlich rund. Es war mehr oder weniger, gefühlt war es ein, zwei Tage, bevor Deutschland ausgeschieden ist, weshalb das Thema dann schnell wieder vom Tisch war, weil sich der DFB plötzlich noch um die Nationalmannschaft kümmern musste, anstatt...
Wollten sie es vielleicht auch ein bisschen untergehen lassen?
Meinst du? Mhm. Das war, ja.
So wie Deutschland untergegangen ist?
Könnte System hintergesteckt haben. Also plötzlich ging es nur noch darum, dass der deutsche Fußball gerettet werden muss.
Ja, aber jetzt mit Kloppo geht es ja aufwärts, ne? Ex-Jürgen Gott.
Ja, der Ex-Gott. Ja, also da fand ich aber auch von Anfang an schon echt interessant, dass es eigentlich ein Stück weit ja auch, ich will das jetzt nicht zu groß machen, aber ein Stück weit hat das ja auch total den Zusammenhang, weil die Ausbildung von deutschen Vereinen und Fußballern hängt ja auch damit zusammen, wie so das Ligasystem ist, wie gut die Durchlässigkeit ist. Und dass das scheiße ist, mündet dann ja auch, ich will jetzt nicht sagen, dass Deutschland gegen Paraguay ausgeschieden ist, weil es in Deutschland 5 Regionalligen gibt.
Weil Lok nicht aufgestiegen
ist. Aber ein Stück weit ist das schon etwas, dass man sagen muss, also am Ende, der Erfolg des Landes fängt ja schon in der Basis an, die gut aufgestellt werden muss. Und da reden wir nicht nur vom Amateurfußball, sondern reden wir auch davon, dass im semiprofessionellen Fußball, also sprich in dem Übergang von der Regionalliga zur dritten Liga, da eine gewisse Durchlässigkeit gegeben sein muss, einfach damit Vereine auch auf der Ebene der dritten Liga deutschlandweit größer werden können und dann mit Sicherheit auch hier und da mal ein Spieler auch weiter nach oben noch durchrutscht und grundsätzlich der ganze Verband stärker wird. Das ist ja schon etwas, was dahinter steckt. Also es geht ja nicht nur darum, dass Vereine total unglücklich sind, weil sie ungerechterweise nicht aufsteigen, sondern letztendlich geht es ja auch um eine Fairness, um eine Durchlässigkeit, die im deutschen Fußball gegeben sein muss, einfach damit desto fairer das System ist, desto besser kommen ja auch gute Fußballer weiter nach oben und bereichern dann ja irgendwann auch gegebenenfalls die Nationalmannschaft. So, ich will es aber jetzt nicht zu groß machen.
Du wirst irgendwann irgendeinen Job da machen. Wenn es nicht mehr Witzwoch gibt, dann sitzt du da irgendwo.
Wieso?
Ja, so sehe ich dich.
Nein, das sehe ich
nicht. Doch, da sehe ich dich.
Ach, Quatsch. So, also jetzt erstmal zum Thema. Status quo war ja, oder ist ja, 5 Regionalligen, wir haben aber nur 4 Aufstiegsplätze und deshalb kriegen nur Westen und Südwesten einen direkten Platz und die anderen 3 kriegen reihum einen direkten und reihum müssen die anderen 2 um den letzten 4. spielen. Das ist das aktuelle System. Dementsprechend gab es ja schon vor etlichen Monaten, ich weiß nicht, wann ist die Aufstiegsreform 25 in die Wege geleitet worden?
Weiß ich
auch. Mindestens 2 Jahre her.
Ja, würde ich auch sagen.
So, irgendwann hat sich der DFB ja auch eingeschaltet und hat dann die
ist erstmal nur in die Wege geleitet worden, weil Fans sich beschwert haben.
Ja,
nicht aus Eigenintention, zu sagen.
Nee, gut, aber auch ein Stück weit, weil dann Vereine mit aufgesprungen sind,
wäre nie passiert, wenn nicht einzelne Leute gesagt hätten, komm, wir ziehen das jetzt durch.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber ich glaube, die Vereine, die da initiativ unterwegs waren, so Chemnitzer FC oder so, die haben schon über Jahre gesehen, klar, dass das System ungerecht ist. Also das Ganze, klar, Fans schaffen das halt in die Stadien zu tragen, weil die halt auf Kommunikationsplattformen kommunizieren können, auf die Vereine das nicht machen können. Ne, also, weil da
immer, wenn der Verein Spruchband macht.
Ja, so, nee, Vereine müssen dann oftmals einen gewissen Umgang wahren. Und das müssen Fans ja nicht. Fans können ja einfach,
auf den Tisch kloppen und auf Spruchband schreiben.
Ja, Fans können einfach auf den Schreibtisch kacken, wenn was nicht passt. So. Und das können halt Vereine nicht. Und deshalb war es sehr, sehr wichtig, dass Fans das Ganze dann sich irgendwann mal in die Hand genommen haben. Naja, auf jeden Fall gab es ja dann vom DFB irgendwann diese Arbeitsgruppe um dieses Problem, was ja schon seit, ja, also im Grunde ist ja, seit das so ist, sind die Vereine ja am Meckern und es passiert nichts. Ich glaube, ich weiß nicht seit wann, aber gefühlt seit 10 Jahren ist ja das System jetzt schon so und es ist immer irgendwie ungerecht. Dann wurde ja die dritte Liga irgendwann auf 4 Abstiegsplätze erhöht, damit man zumindest 4 Absteiger hat. Vorher waren es ja nur 3. Ist aber auch schon eigentlich nur hat die dritte Liga eigentlich nur zugestimmt, weil gesagt wurde, es ist eine Übergangslösung, wir machen das irgendwie jetzt hier bald mal anders. Ist ja auch nicht passiert. So, jetzt hat sich diese Arbeitsgruppe vom DFB da hingesetzt und über Monate, ich würde jetzt fast sagen über Jahre, ausgearbeitet, wie man es ändern kann und hat dann ja irgendwann dieses Kompassmodell vorgestellt.
Was wir gut finden.
So, das Kompassmodell fand ich auch so sehr, sehr interessant. Wer das jetzt noch nicht kennt, geht einfach darum, dass es quasi gar nicht mehr 4 feste Ligen gibt. Also wir müssen quasi die 5 Regionalligen ja auf 4 Staffeln runter reduzieren aus dem einfachen Aspekt, weil man dann ja auch nur 4 Meister hätte und dann einfach die 4 Meister auch alle aufsteigen könnten. Sorgt jetzt aber natürlich dafür, dass man eine Regionalliga mindestens irgendwie zerbrechen lassen müsste, damit das Ganze funktioniert. Dann kam nämlich dieses Kompassmodell, die gesagt haben, ist ja eigentlich egal, wer wo in welchem Verband sitzt. Wir nehmen einfach alle Vereine, die sich in dem Jahr für die Viertklassigkeit qualifiziert haben und unterteilen die dann so, wie es wirtschaftlich oder so geografisch am logischsten, am sinnvollsten ist. Das kann eine KI entscheiden und die packt dann diese, in dem Fall wären es dann so um die 80 Vereine, in die 4 Staffeln, a 20 Vereine. Sind zwar 10 Vereine weniger als bisher. Bisher sind es ja 5 18er Staffeln, sind 90 Vereine. In Zukunft wären es dann noch 80 Vereine, weil es sind dann 4 20er Staffeln. Aber dann wird halt jedes Jahr neu geguckt, wie passt das jetzt zusammen. Ich glaube, die Vereine sollen dann schon noch das Recht haben, irgendwelche Derbys beizubehalten, dass ja jetzt nicht plötzlich gesagt wird, ja, wir müssen jetzt hier zwischen Magdeburg und Halle führt jetzt ein Riss hier durch die Regionalliga oder irgendwie sowas. Das wird dann wahrscheinlich eher nicht passieren, aber so grundsätzlich kann es ja durchaus sein, dass gegebenenfalls, ich glaube, wir sind hier auch in so einer Ecke, wo es sein kann, dass Paderborn 2 eventuell mal einmal in der Regionalliga Nord spielen würde, einmal in der Oststaffel und einmal in der Weststaffel, irgendwie so. Da gibt es mit Sicherheit solche Regionen, aber ist bei Paderborn 2 ja auch eigentlich scheißegal.
Ich wollte sagen, zeitnah vielleicht auch in der U23-Staffel.
So, das ist dann auch noch so ein Punkt, der auf einem anderen Blatt Papier steht. Das war quasi die von der AG ausgearbeitete Variante. Kurz bevor die AG dann das Ganze zur Abstimmung gegeben hat, kam dann auch noch dieses Regionenmodell, was mehr oder weniger schon 1000-mal durchdiskutiert wurde. Das besagt eigentlich mehr oder weniger nur, dass die Oststaffel oder die Nordoststaffel geteilt wird. Sprich, der nördliche Teil der Nordoststaffel geht zum Norden hin, der südliche geht zu Bayern hin, dann hast du quasi diese Freistaatenliga Bayern, Sachsen, Thüringen und dann hast du noch die Nordstaffel. Das Modell kam insbesondere aus dem Südwesten, weil das bedeuten würde, dass der Südwesten und der Westen übrigens auch, dass die Regionalligen nicht angefasst werden würden. Ich glaube, dass es deshalb wird das so groß diskutiert, weil das von den Mitgliederzahlen eine relativ ausgeglichene Verhältnismäßigkeit hätte. Dann hätte, glaube ich, jede Staffel im Groben sehr, sehr ähnliche Mitgliederzahlen oder Vereinszahlen. Auch nicht ganz fair, aber so im Groben. Wird natürlich dafür sorgen, dass der Osten einmal in der Mitte durchtrennt ist. Deshalb war dieses Modell jetzt auch nicht so sonderlich beliebt, insbesondere natürlich im Nordosten, die jetzt diese Reform so ein bisschen.
Die haben ja einfach die geilste Liga da.
Ja, genau. So. Das Thema, die 2 Sachen standen zur Auswahl und dann wurde von den Verbänden irgendwann gesagt, okay, wenn jetzt aber einer beide nicht will, sondern wer grundsätzlich dafür ist, aber dann doch ein anderes Modell noch haben will, der kann dafür auch abstimmen. Das waren die 3 Möglichkeiten, die abgestimmt werden sollen. Kurz bevor das dann aber zur Abstimmung kam, Anfang Juni, wurde dann plötzlich gesagt, diese 4 20er Staffeln, die im Kompassmodell stehen, sind jetzt nur noch 4 18er Staffeln. Sprich, es wurden einfach 8 Vereine rausgekürzt, was ja dafür sorgt, dass es nicht mehr 80, sondern nur noch 72 Vereine gibt. Also sprich 18 weniger als bisher, wodurch natürlich die Vereine eine gewisse Angst haben, dass sie in dem Wechseljahr unter den Strich rutschen, weil es gibt ja dann viel mehr Absteiger und dann aus der Regionalliga rausfliegen. Das heißt, diese Idee, die da plötzlich gemacht wurde, sorgt einfach dafür, dass viele Vereine jetzt dann nicht mehr dafür stimmen wollten. Weil das ja eigentlich nicht das ausgearbeitete Modell von der AG war. Und ein 2. Punkt kam noch, und der finde ich sehr, sehr interessant. Es gab nämlich auf einmal eine Absprache der Regionalliga-Träger, also sprich der fünf Veranstalter der Regionalligen, dass es nur dann eine Zustimmung zu einem der Modelle gibt, wenn alle 5 Regionalligen in sich dafür stimmen. Und das finde ich sehr, sehr komisch, weil das ist eine Art informelle Absprache, die es aber eigentlich in den DFB-Strukturen gar nicht gibt. Also die
DFB. Was benötigt man eine Mehrheit?
Genau, die DFB-Richtlinien sagen, dass quasi die Vereine auf dieser Ebene abstimmen müssen und dann muss es eine demokratische Mehrheit geben. Und die besagt 50 oder mehr. Da hast du ja die absolute Mehrheit. Und diese Mehrheit, die gab es. Diese Mehrheit, mit der es wurde abgestimmt, ein paar Vereine haben sogar aufgrund dieser komischen Anpassung der Reformvorschläge das Ganze boykottiert. Hansa Rostock zum Beispiel hat gesagt, ey, das war so nicht abgemacht, so brauchen wir gar nicht abstimmen. Und trotzdem haben am Ende 50,9% der Vereine im ganzen Land gesagt, wir wollen das Kompassmodell. Also im Grunde gab es diese absolute Mehrheit, mit der eigentlich eine Reform beschlossen werden kann. Aufgrund dieser Absprache unter den Regionalliga-Trägern kam es aber dann dazu, dass das Ganze abgelehnt wurde, denn nur im Westen, im Norden und im Nordosten wurde jeweils einzeln eine 50% Mehrheit für das Kompassmodell erreicht. Im Südwesten hingegen haben 93% für das Regionmodell gestimmt. Also das, was dafür sorgt, dass der Südwesten nicht auseinanderfällt, ist ein Stück weit verständlich, ist andererseits aber auch sehr egoistisch, weil wir ja schon nach einer Lösung suchen, die für alle fair ist. Klar, letztendlich hat der Südwesten, die haben nicht dagegen gestimmt, sondern die haben einfach für ein anderes Modell gestimmt, wo die eigenen Vorteile,
ihre eigenen Interessen
gewahrt. Ist ein Stück weit okay, finde ich noch nachvollziehbar. Andererseits, der Südwesten hat dann auch nicht genug Stimmen gehabt, also wir haben ja eben drüber geredet, insgesamt sind es ja über 50%, die für das Kompassmodell gestimmt haben. Damit war aber der Südwesten dagegen. Noch komischer finde ich die Abstimmung in Bayern.
Das wundert mich nicht.
In Bayern waren nur 45% fürs Kompassmodell, wo man sagen kann jetzt, ja okay, dann waren ja offenbar 55% für das Regionmodell. Nein, in Bayern waren über 50% dafür, für diesen dritten Haken.
Andere Lösung.
Genau, eine andere Lösung. Wo ich mir denke, ey, es wurde jetzt über ein Jahr, ich glaube fast zwei Jahre, hat die AG zusammengesessen. Alle Regionalverbände waren mitvertreten. Alle konnten Ideen einarbeiten. Ganz offensichtlich hat es keine andere Lösung gegeben. Und dann nach zwei Jahren zu sagen, nee, wir wollen aber eine andere Lösung. Also das ist für mich die albernste Abstimmung von allen. Dass der Südwesten sehr egoistisch abstimmt, okay. Aber dass die Bayern abstimmen und sagen, wir müssen nochmal neu alles überdenken und brauchen eine neue Lösung. Da finde ich so albern, zumal die haben jetzt auch noch ein Modell reingebracht, was das Ganze nennt sich zwei Ligen oder irgendwie sowas. Die wollen auf jeden Fall, dass man in der Hinrunde mit allen Vereinen spielt und dann in der Winterpause die Staffel teilt und dann quasi jeweils die Top 10 der oder die Top, nee, was sind es, aus fünf Staffeln. Wenn du fünf Staffeln am Ende jeweils die Top 2 oder so in der eigenen Staffel in der Rückrunde nochmal gegeneinander spielen, sodass es quasi keine Meister mehr gibt. Also die wollen nicht, dass alle Meister aufsteigen oder wollen das schon, aber die wollen einfach die Meister abschaffen. Finde ich auch irgendwie ein komisches Modell. Weiß ich nicht, fand ich nicht gut. Ist aber grundsätzlich sehr, sehr albern. Also grundsätzlich finde ich, es gab eine Abstimmung. Die Abstimmung war über 50% für das Kompassmodell. Und es wurde jetzt nur nicht deshalb umgesetzt, weil es scheinbar irgendwie eine Absprache gab, dass die einzelnen Regionen alle dafür sein müssen. Wo ich mir denke,
also wird es weiter sinnlos unfair bleiben.
Das ist jetzt erstmal der Stand. Ich bin mir aber nicht sicher, also eigentlich, der DFB kennt ja das Problem und der Neuendorf hat auch gesagt, wir wollen uns als DFB nun aktiv einbringen.
Ja,
ich weiß nicht, was das heißt. Immer, ne? Also im Grunde der DFB.
Das ist wie Schäferin, der sagt, wir schaffen die Vereine ab, die Gästefans verbieten und sowas.
Ja, ich weiß nicht ganz, wie die stimmmäßige Berechtigung ist, aber letztendlich der DFB will ja quasi auch, dass es eine Änderung gibt. Und von den fünf Regionalligen haben ja auch drei fürs Kompassmodell gestimmt. Also im Grunde haben wir eine Menge Parteien, die dafür sind. Und wenn der DFB auch sagt, es muss eine Änderung geben, die könnten das ja durchsetzen.
Aber dann wird es wieder so sein, dass der Chef von Bayern hat dann irgendeine Doppelfunktion noch, da ist irgendwann noch anders unterwegs, weißt du? Da also geht es ja dann nur um so persönliche
Scheiße. Da ist halt die Sache, da ist der DFB jetzt einfach gefragt, zu sagen, das ist der führende Verband, wir agieren jetzt im Sinne der Gerechtigkeit und wir wollen jetzt das und das Modell durchsetzen. Wenn der DFB der Meinung ist, es muss das Regionenmodell sein, okay, aber das irgendwas müssen sie ja mal machen. Dass jetzt gar nichts passiert, das ist ja eine Farce. Und ich habe jetzt, das ist auch etwas, was jetzt schon wieder ganz, ganz neu ist in dieser Woche. Wird jetzt schon wieder laut, dass Vereine und einzelne Regionalverbände gibt, die darauf hoffen, dass man dann vielleicht doch die dritte Liga weichkloppen kann. Denn dort ist jetzt gerade das Modell 22-5 wieder hoch im Rennen. Ist dir klar, was das bedeutet?
Nein.
22-5 bedeutet, dass es die dritte Liga auf 22 Vereine aufgestockt wird.
Magenta freut sich.
Und dann wäre es ja auch nicht mehr so unfair, wenn fünf Absteiger wenn es 5 Absteiger gibt. Ja. Also sprich, wenn man jetzt die 20...
Team England, da gibt es doch auch eine 24er-Liga.
Aber da gibt es trotzdem keine 5 Absteiger.
Nee, das stimmt.
Ich glaube, da gibt es eine 24er-Liga und trotzdem steigen nur 3 ab. Ja. Also zurzeit wehrt man sich dagegen, 5 Absteiger zu machen, weil in einer 20er-Staffel 5 Mannschaften steigen ab, das ist ja ein Viertel der Liga. Trotzdem ist es ja immer noch so, wenn du 5 Absteiger hast in einer 22er-Staffel, dann hat, also du musst erstmal überlegen, die dritte Liga auf 22 Vereine hochzuziehen, dann hast du 42 Spieltage. Also das ist ja Wahnsinn. Das wird ja bedeuten, 42 Spieltage. Ja. Das wird ja bedeuten, dass Alemannia Aachen 7-mal unter der Woche spielen muss. Ja, das, stimmt. Das ist ja super nervig.
Auswärts auch noch.
Ja, das so auswärts unter der Woche, genau, das meinte ich. Und gleichzeitig steigen ja trotzdem 5 Mannschaften ab. Das wiederum bedeutet ja auch, bei 5 Absteigern, also wir hatten es ja dieses Jahr schon, dieses Jahr war schon echt problematisch, weil die 4, die unten abgestiegen sind, waren ja relativ früh schon abgeschlagen. In einer 5er-Staffel, da wird doch wahrscheinlich Mitte Februar schon die erste Mannschaft rechnerisch nicht mehr drin bleiben können. Also das ist ja auch ein krasser Wettbewerbsversuch,
ja,
wenn eine Mannschaft dann so viel Abstand zu einem Klassenerhaltsplatz hat, dass die die können quasi ab März schon sagen, ey, wir lassen jetzt unsere U19 spielen, wir zahlen keine Prämien mehr, Auflaufprämien, weil wir sind eh abgestiegen. Das verzerrt den Wettbewerb, also das ist doch kein gesundes Ligamodell, wenn du sagst, es müssen 5 Mannschaften absteigen. Aber das scheint gerade noch so ein bisschen Plan C zu sein und da wollen jetzt ein paar Verantwortlichen der Regionalligen halt wieder auch darauf gehen, dass das passiert. Ja, es ist eine Krux, möchte ich mal sagen. Ich finde es sehr, 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 sehr tragisch und sehr, sehr traurig, vor allem, dass da wirklich jetzt man nicht das Gefühl hat als Fan, da wird irgendwie jetzt gerade aktiv dran gearbeitet.
Man hat nicht das Gefühl, dass es den verantwortlich um den Fußball geht.
Nee. Also und finde ich auch sehr, sehr schade, weil ich hatte mich schon eigentlich sehr auf dieses Kompassmodell gefreut, weil, ganz ehrlich, es ist zum einen in meinen Augen das fairste Modell.
Wie selten hat man es, dass gesagt wird, wir machen jetzt was Neues und die Leute sagen, jo, cool.
Ja, genau.
Das ist so selten.
So, und dass es eine Reformidee gibt, wo alle sagen, ey, das macht's fairer, das macht's interessanter und dass dann ja auch noch dieser Aspekt, der ist für Vereine oftmals, finde ich, gar nicht so im Auge. Ich finde, da bin ich mir sehr sicher, das ist aber für einige Vereine doch sehr, sehr interessant. Es gibt doch Spiele, die es noch nie gab. Du hast doch, also für alle Mannschaften, egal in welcher Regionalliga, ist es doch dann über Jahre hinweg so eine Mannschaft, die da solide zwischen Platz 7 und 13 zockt, über Jahre. Auch für die ist es doch super interessant, dann mal nicht jedes Jahr gegen München-Gladbach 2, SC Wiedenbrück und Rödinghausen zu spielen, sondern zu sagen, ey, wir sind jetzt in der Westen, dieses Jahr ist die Verteilung der Vereine ein bisschen mehr so, dass wir mehr in Norden rücken.
Oder wir spielen jetzt auf einmal in Bayreuth.
Wir spielen dieses Jahr gegen VfB Oldenburg oder Kickers Emden und nächstes Jahr müssen wir vielleicht mal zu Eintracht Trier oder so. Dass da ein bisschen Wechsel drin ist, das macht es doch super interessant. Also da kannst du mir noch nicht erzählen, dass das für keinen Verein relevant ist, weil in jeder Regionalliga gibt es Traditionsvereine und wenn die jetzt mal woanders auch mal vor der Tür stehen.
Kassen. Bitte? Dann klingeln die Kassen auch ein bisschen.
Ja, also das ist doch, das hat man doch, ich weiß das ja aus Lippstadt Sicht sehr, sehr gut. Also egal ob Essen, Aachen oder Oberhausen, Wuppertal, so wenn die Vereine zum ersten Mal da waren, das war ja super interessant, dass sie alle hingekommen und danach war es ja von Jahr zu Jahr so ein bisschen gewöhnlicher und irgendwann gab es Spiele gegen Rot-Weiß-Oberhausen, da waren nur noch 500, 600 Zuschauer da.
Ist ja wie Hoffenheim kommt zum ersten Mal nach Dortmund mit ein paar tausend Leuten, jetzt kommen 100.
So, und deshalb, wenn jetzt plötzlich beim SV Lippstadt der erste FC Saarbrücken zu Gast wäre, ja, kannst du aber wissen, dass die Bude voll ist.
Ja.
Also das sieht doch auf dem Spielplakat schon wieder ganz anders aus. Deshalb, ich finde, das Kompassmodell hat so viele interessante Aspekte und Vorteile. Es ist so eine Bereicherung für den Fußball. Und dass da jetzt wirklich man das Gefühl hat, da sind jetzt die Lampen aus, ist es so, so traurig und enttäuschend. Ich habe so einen kleinen Restfunken Hoffnung, dass der DFB jetzt ein Stück weit sich dessen bewusst ist und sich auch bewusst sein wird, dass das auch nicht so hingenommen wird. Also da wird ja definitiv noch weiter dran gearbeitet, fanseitig, dass in irgendeiner Weise Bewegung reinkommt. Und
der DFB könnte endlich mal was machen, wo die Leute sagen, boah, geil vom DFB.
Ja.
Das passiert ja auch selten, weißt du?
Man könnte sein Deutschland-Trikot wieder tragen.
Ja, so nämlich. Erstmal danke, Tim, dass du uns so abgeholt hast in der Thematik. Wie gesagt, ich sehe dich da als Vertreter.
Als Reformer, als Revoluzer.
Als Revoluzer auf jeden Fall, auf so einer Rede, auf so einer Bühne richtig und so, ne? Und dann kannst du dem Chef aus Bayern mal ein bisschen was daraus erzählen. Ja? Wir haben noch eine ganz interessante Geschichte aus Italien, denn in Italien regt sich Protest. Und ich würde sagen, in italienischen Fußballstadien findet schon so eine Protestkultur statt. Ne? Da wird schon immer viel irgendwie was angeprangert, irgendwas ist scheiße.
Aber genauso könnte es auch draufstehen.
Gegen Stadionverbote, alles Mögliche. Aber es findet nie...
Ja, ja, Ausgesperrte sind mit
Ja, das ist ja... Was da in Deutschland stattfindet, ist ja schon so, so aus Italien abgeschaut. Ne? So Stadionverbot nach Huldigen oder so ein Kram.
Ja, also, ja.
Aber was im Gegenzug nicht aus Deutschland abgeschaut wurde und wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass, dass Deutschland da vielleicht auch ja, das Zugpferd auf dieser Ebene ist, ist ein gemeinsamer Protest. Weil sowas habe ich in Italien noch nie erlebt.
Nein.
Irgendwo, also ganz selten in Ausnahmen, aber dann auch nie so.
Und dann auch nur in Form von Spruchbändern vor dem Spiel. Die haben sich nach dem Spiel trotzdem um die Häuser gejagt.
Ja, ja, aber auch, wenn was zusammengemacht wird, dann aber auch immer so auf so eine radikale Art und Weise. Wie Ultra auch eigentlich sein soll, oder so aus dem Chaos heraus. Zum Beispiel Gabriele Sandri wird erschossen und dann haben doch auch Ultras im ganzen Land versucht, Spiele abzubrechen oder so, weißt du? Mhm. Das ist ja schon was Gemeinsames. Das ist ja schon, wir solidarisieren uns jetzt mit dieser Situation. Aber dieses wirklich gemeinsam was erreichen zu wollen, gemeinsam was bewegen zu wollen, meiner Meinung nach gab es das in Italien noch nicht. Noch nicht in einer Form, die sozialverträglich ist, sagen wir es mal so. Und das ändert sich jetzt gerade. Und das finde ich erstmal absolut überraschend und auch irgendwie geil, aber auch in irgendeiner Form witzig. Also erstmal findet das Ganze statt unter dem Slogan Per un calcio gusto e popolare. Das bedeutet übersetzt für einen fairen und volksnahen Fußball. Und man merkt jetzt in dieser Petition, erstmal, dass Italien eine Petition startet, ist schon mal geil. Knapp 150.000 Tifosi haben die ganze Petition auch schon unterzeichnet. Wir haben ja schon mittlerweile gelernt, warum es Unterschriftenaktionen gibt, weil ab irgendeiner Zahl muss sich dann irgendwer damit auseinandersetzen. In Italien ist es der Senat, der ist jetzt verpflichtet, sich mit dieser Forderung auseinanderzusetzen. Keine Ahnung, Italien, Senat, ich kann das irgendwie alles nicht so richtig ernst nehmen. Ich glaube, die setzen sich damit trotzdem nicht auseinander, oder? Nein. Machen die einfach nicht. Das ist denen egal.
Die kriegen das gar nicht mit.
Nein, kriegen die auch nicht mit. Glaube ich auch nicht.
Da wird jetzt erstmal monatelang sich überhaupt niemand in irgendeiner Form bewegen.
Absolut, absolut gar nichts. Da ist einfach nur, ich sag, da ist da vor der Tür, wer sich darum kümmern soll, steht ganz groß Porto Chiusa. Da passiert überhaupt nichts. Aber trotzdem erstmal gut, dass es das Ganze gibt. 120 Kurven haben das Ganze unterzeichnet und jetzt ist es sehr...
Gegebenenfalls ist es die Gründung der Signalgruppe Fans in Italien.
Fans in Italien ist das, ja, ja. Also ich würde schon... Es gab immer mal irgendwie kleinere Aktionen, aber ich würde sagen, das ist das größte gemeinsame Bekenntnis, was es in Italien jemals gab. Und das Witzige daran ist aber, dass man in diesem Schreiben, in der Petition merkt, wie viel Versäumnis da drin steckt. Also wie viel früher die eigentlich schon hätten anfangen müssen, sowas zu machen. Denn in der Petition wird natürlich immer was gefordert. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, Regionalliga-Reform. Das ist dann so ein Thema. Das ist das Kernthema, das gehen wir jetzt an und das ist unsere Petition und wir holen die Vereine mit ins Boot und es geht halt darum, dass alle Meister aufsteigen müssen. Aber jetzt in dieser italienischen Petition geht es darum, Preisobergrenzen für Tickets, fanfreundliche Anschlusszeiten, weniger Zerstückelung der Spieltage, eigene Liga für Reserveteams, fanfreundliche Materialregelung, Reisebeschränkungen sollen reduziert werden, Fangruppe soll nicht pauschal verurteilt werden, Stadionverbote sollen eine richterliche Überprüfung unterzogen werden, strengere Regeln für den Erwerb eines Fußballvereins.
Guten Tag, wir hätten gerne einmal alles.
Wo ich mir auch denke, hätte man versucht, so ein Kernthema auszuarbeiten, oder? Diese Preisregulierung oder Reisebeschränkung, aber...
Ja, das Problem wird ja auch sein, das ist jetzt, ich weiß ja, wie gesagt, wahrscheinlich wird sich da erstmal der Senat überhaupt nicht drum kümmern, aber das Problem ist ja auch, die werden ja jetzt so das, wenn die sich ja jetzt aussuchen, das, wo sie am wenigsten ein Problem haben, da in irgendeiner Weise so ein bisschen was zu geben, daran werden sie sich jetzt beschäftigen. Das heißt, wenn es jetzt in Zukunft irgendwie, keine Ahnung, der Aspekt, Fangruppen sollen nicht pauschal verurteilt werden, dann sagen sie, ja, okay, machen wir, so weißt du, aber dafür müssen wir jetzt aber die Preisobergrenze, können wir aber dafür nicht einführen oder sowas alles. So. Was sagst du denn als Italiener? Weißt du, setzen die sich jetzt in die Verhandlungen und sagen, wir wollen all diese Punkte wollen wir haben, mit welcher Gegenleistung? Also in Deutschland haben ja die Kurven dann so über die Jahre bewiesen, dass sie eine Größe, eine Abgeklärtheit, vielleicht auch eine Reflexion haben, zu sagen, ja, wir machen das und das und dafür geben wir euch das und das. Also
manchmal hakt sich das noch irgendwie so ein.
Genau, also Gruppen in Deutschland.
In der Zeit findet sich das.
Gruppen in Deutschland geben ja auch viel. Also ist ja jetzt nicht so, als ob alle Vereine da, sonst wäre die Zusammenarbeit zwischen vielen Gruppen und den Vereinen ja oftmals nicht so gut. Also sie wissen ja genau, was sie an den Kurven haben, dass diese das soziale Engagement innerhalb der Kurven und durch das, was was im Stadion fabriziert wird, dass die dadurch ja einen Mehrwert haben. So, und wenn der wegfallen würde, wäre ja schon teilweise problematisch. Man hätte ja auch andere Probleme dann und dass teilweise so manche Probleme einfach innerhalb der Kurven geklärt werden, die sonst die Vereine halt am Arsch hätten. Da sind ja Vereine in Deutschland auch recht froh drum. In Italien habe ich das Gefühl, die fordern jetzt recht viel, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was die so als Gegenleistung anbieten.
Ich weiß auch gar nicht, wie so dieser Protest also aussehen soll, weil du musst dich ja auf irgendwas fokussieren. So, ich werfe jetzt Tennisbälle, weil ich nicht will, dass ein Investor einsteigt. Also, weißt du, ich werfe jetzt Tennisbälle, weil ich will die Zerstückelung, ich will das. Weißt du, du musst ja so einen Fokus auf irgendein Thema haben dann auch, dass jeder normale Zuschauer im Stadion auch so drüber redet. Ja. Weißt du? Die haben keinen Bock mehr auf diese Preise oder so. Aber so alles ineinander, das ist irgendwie, man merkt halt, das hätte schon eher starten müssen da, ne? Das ist irgendwie, ich weiß nicht.
Also, dass das jetzt in Italien funktioniert, das, also wenn ich mir jetzt überlege, wenn sich da jetzt so der Sprecher von Fans in Italien da jetzt mit irgendwelchen Senaten an den Tisch setzt, dann bin ich doch schon am Überlegen, was legt der jetzt an Gegenargumenten auf den Tisch? Also sagt der, was sagt er jetzt, warum sagt der Senat, ja, was haben wir denn jetzt davon? Also ist uns doch scheißegal, ob die Tickets jetzt teuer sind oder ob ihr an einem Montag um 21 Uhr in Cagliari spielt. So, das ist halt gut für die Liga. Also was nur weil ihr dann mit 120 Leuten auswärts hinfahrt, was juckt uns das denn? Und dass dann so ein italienischer Sprecher sagen muss, ja, dafür kloppen wir vielleicht einen Neuner weniger mit einer Eisenstange zusammen am nächsten Wochenende.
Das sehe ich auch noch nicht.
Das glaube ich nicht. Da ist in Italien dieser Radikalität noch zu nah am normalen Fan oder auch zu normalisiert eigentlich.
Oder vielleicht ist Ultra da aber auch am Ultra in der Grundidee geblieben. Weißt du, wie ich meine?
Das ist fast schon, ist ja ein philosophischer Ansatz. Für mich hat Ultra ja, für diesen Ultra-Gedanken, mit dem ich groß geworden bin, hat ja Ultra auch was mit einem gewissen Maß an Intelligenz zu tun. Also eine gewisse Weitsicht.
Ich finde das gut, dass es so ist, wie in Deutschland ist.
Ja, natürlich. Ich glaube, in Deutschland agieren Ultras halt mit, Weitsicht ist wahrscheinlich der richtige Begriff, dass man das Beste für seine Kurve möchte und zwar nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten, sondern innerhalb der nächsten 5 Jahre. So, und in Italien ist das, glaube ich, noch nicht so. Also in Italien wird geguckt, ja, wenn jetzt hier was ist, dann geht's rund, weil das ist jetzt gerade das Beste für uns.
Aber wenn man dann da ist, feiert man das auch
ab. Ja, natürlich. Absolut, ne? Wir fahren da hin und gucken uns den Spaß an und denken so, boah, geil, sind die hier kompromisslos. So. Das ist natürlich witzig, dass dann wieder die nächsten 5 Jahre scheiße sind, weil alles verboten ist, weil niemand nirgendwo mehr hinfahren dürfen und das alles beschränkt ist.
Ja, wir dürfen nicht fahren, nur weil wir letztens einen Bus angezündet haben.
So, weißt du, da bin ich schon recht froh, dass in Deutschland in den Kurven diese, und ich glaube, Weitsicht ist der absolut richtige Begriff, dass diese Weitsicht sich verbreitet hat.
Ich bin gespannt. Wir blicken gespannt auf Italien und nehmen da alle Updates mit. Ich kann mir vorstellen, dass wird ein bisschen im Sande verlaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein großes Ding raus wird. So ist ja erstmal Italien so ein strukturelles Problem. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das bearbeitet wird in irgendeiner Form.
Nein,
ich sehe das Problem ist auch, die können die zusammen eine Demo machen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, beim ersten Treffen von Fans in Italien gibt's 3 Stichverletzungen.
Ja, sowas. Ich kann mir das irgendwie auch nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Nee, da bin ich auch sehr illusionsbefreit.
Soll ich noch 1-2 Fragen einspielen? Dann haben wir hier so einen schönen Anfang und ein schönes Ende.
Also mein innerer Monk wehrt sich da wirklich gegen, weil, wie gesagt, ich habe halt geplant, Frage schön ans Ende, dann haben wir einen schönen Ausklang. Jetzt sind wir hier bei einer Stunde und ein paar zerquetscht und machen noch ein paar Fragen hinterher. Aber
müssen wir nicht.
Meinst du, es sind noch so witzige dabei, die genannt werden müssen?
Auf jeden Fall diskussionswürdig. Meistens starten Touren bei einer Bäckerei. Wie sieht für euch die perfekte Bäckerei aus?
Die perfekte Bäckerei?
Finde ich eine gute Frage. In meiner perfekten Bäckerei gibt es kein Brot. Weißt du warum? Das dauert mir immer zu lange. Meine perfekte Bäckerei, es gibt so richtige Schrottbäckereien, wo es erstmal nur so Schrömmelscheiße gibt und nichts Geiles. Also ich will erstmal Brot, in meiner Bäckerei gibt es kein Brot. Das wissen doch alle. Meine Bäckerei ist
Brot im Sinne von diesen großen Broten.
Ja, ja. Meine Bäckerei ist eine Schnellbäckerei. Da weiß man, man kann da schnell hingehen und man kommt auch schnell wieder raus. Weil wenn eine Bäckerei voll ist, dann ist es ja mega nervig, erstmal 15 Minuten da anzustehen oder 10 Minuten. Und wenn Leute Brot wollen, dann wollen die es auch geschnitten und dann aber auch nur die Hälfte, dann müssen die erst die Hälfte durchschneiden, dann nochmal das.
Hast du
gesehen,
dass das ein Zeitfresser ist?
Das ist ein Zeitfresser und dann lassen sich Leute oft wegen Brot beraten. Was ist denn in dem Brot drin, was ist in dem Brot drin? Es gibt dann einfach kein Brot bei mir.
Also das ist ja etwas, da habe ich noch überhaupt kein Brot. Also das, ich, für meine perfekte Bäckerei, hat auch samstags massenhaft belegte Brötchen.
Ja. Ich habe fast das Gefühl, dass meine Bäckerei fast nur belegte Brötchen hat. Meine perfekte Bäckerei.
Ja, man könnte schon noch so Schokokroissant auch noch
mitnehmen. Weil, ja, aber mit, ich sag mal, mit belegten Brötchen hast du eine riesige Marge. Und es gibt nur belegte Brötchen.
Ja, und ich finde, belegte Brötchen sind auch einfach immer top, weil, also ich finde es okay. Ja.
Es gibt belegte Brötchen, es gibt eine, zwei Sachen mit Schoko und dann vielleicht noch Laugenbrezel. Schluss.
Ja, ich finde aber auch, dass es auch trockene Brötchen geben muss. Weil manchmal, gerade bei diesen Bäckereien, die so an so einem Supermarkt dran sind. Wenn man dann durch den Supermarkt geht und sich irgendwas Geiles kauft, dann denkt man so, ah, okay, weiß ich nicht.
Okay, so basic, trockene Brötchen.
Genau, und dann, ich hole mir jetzt aber hier irgendwie, ich habe richtig Bock auf diese, so Sachen, die es dann beim Bäcker nicht gibt. In meinem Fall ist das dann häufig zum Beispiel so diese Veggie-Mortadella. So, wenn ich mir davon so eine Zehnerpackung kaufe, also die gibt's ja beim Bäcker nicht, aber dann kaufe ich mir beim Bäcker ein trockenes Brötchen, knall da 8 von den Scheiben drauf.
Das ist auch geil, ne? Wenn man zu Hause frühstückt oder wenn man in Gesellschaft frühstückt, man wird sich ja nie so eine ganze Packung Mortadella aus Brötchen machen. Und wenn man unterwegs ist, immer.
Ja, ja. Man macht sie doch immer. Weil man genau weiß, man wird sie sonst nicht los. Ja. Und ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, was dagegen spricht, weil wenn man jetzt zum Beispiel so einen Leberkäse isst, der ist doch mindestens genauso dick.
Ja, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Frühstück...
So ein normal dicker Leberkäse, das wären ja mindestens 15 Scheiben Mortadella.
Ja, und wenn du aber jetzt irgendwo frühstücken gehst, im Hotel oder so, und dann packst du dir 15 Scheiben Mortadella aus dem Brötchen, die Leute würden dich so komisch angucken, dabei ist es doch gar nichts Schlimmes.
Ja, finde ich auch.
Finde ich auch, totaler Schwachsinn. Ey. Das wird es in meiner Bäckerei geben. Den Sachen würde ich dann noch irgendeinen Namen geben und dann gibt es einfach ein Brötchen, wo 15 Scheiben Wurst drauf
sind. Ich finde, die perfekte Bäckerei, auch wenn es das überhaupt noch nie, habe ich noch nie irgendwo gesehen, aber die hat einfach gegenüber von der Theke noch so einen Selbstbearbeitungsbereich. Also die perfekte Bäckerei ist an einem Supermarkt dran und dann gibt es da quasi so ein Brötchenmesser und vielleicht noch so eine Gratispackung Butter oder sowas.
Achso, dass man sich selbst...
Dann kann man sich selbst die Sachen dann noch zusammenballern.
Finde ich auch gut.
Dann kaufst du nur...
Weil man kauft sich die Sachen ja eh auch in einem Supermarkt, sprich, die verdienen ja alle dran.
Genau.
Wenn es sowas gibt. Ja, finde ich auch gut.
So mit gratis Butter zum Draufballern noch eben und dann sieht wahrscheinlich aus wie Sau, wenn du dann nach 8 Uhr morgens kommst, aber scheiß drauf. Sieht
aussehen wie Schwein, aber ist egal. Ist völlig egal.
Das finde ich, das wäre perfekt. Wenn ein Bäcker sowas anbietet, dann kaufst du im Bäcker die Brötchen... Und dann noch Schokokroissant, du knallst dir deine das aus dem Supermarkt drauf, wo du Bock drauf hast. Und oder das wäre vielleicht sogar auch noch eine Sache, dass du quasi.
Aber ich finde es gut, dass die Leute, die dann Kohle haben, die da Fleisch essen und so ein Kram, die können sich einfach kaufen, was sie wollen, weil denen die 4 Euro nicht jucken oder sowas ein Brötchen kostet. Und die jüngeren Leute kaufen sich dann halt ihr Zeug zusammen und machen sich da fertig.
Ja.
Da profitieren alle von.
Ja, finde ich auch gut.
Ja, finde ich auch gut.
Und was dann vielleicht auch noch geil wäre, wie in so einem Hotel, dass es noch so einen Toaster gibt.
Ein Toaster. Aber was auf keinen Fall geben, so zu viele Süßigkeiten, dass es so viele Wespen sind, so Puddingbrezel und so eine Scheiße.
Gibt's
einfach nicht.
Das
überall sind Quatsch. Da Wespen wie Sau. Das ist voll
ekelhaft. Die sitzen immer auf diesen Teilchen, ne?
Ja, ja, die sitzen da immer rum. Keiner will die Scheiße fressen. Da sind 10 Stück. Das ist für die Mitarbeiter kacke. Bei mir gibt's keine Puddingbrezel.
Absolut.
Und auch dieses Sonntags gibt's Kuchen. Nee, sonntags gibt's auch belegte Brötchen. Warum soll man denn sonntags auf einmal keinen Bock auf belegte Brötchen haben? Und sich morgens da Schwarzwälder Kirschtorte holen? Es gibt bei mir immer belegte Brötchen.
Ja.
Immer.
Ich brauche gar nicht die perfekte Bäckerei. Es muss wirklich nur belegte Brötchen geben. Also ich hasse das, wenn man morgens in irgendeine Bäckerei kommt. Ist auch oft im Osten so, muss man auch mal sagen, wo es dann samstags morgens nur trockene Sachen
gibt. Nur trockene Sachen. Und dann trockenes in Brötchen, in verschiedenen Brötchenformen. Es bleibt aber trocken.
Was in den Bäckereien auch ist, die haben dann da so einen Kühlschrank stehen. Der Kühlschrank ist aber der auf ist 14 auf Grad.
Ja, ja,
100 Pro, Alter. So, da guckst du, siehst du noch so einen geilen Tuffi-Kakao? Ja, und was ist? Der ist pisswarm.
Ist doch also, so eine Scheiße, ey.
Ja.
Solche Bäckereien wie direkt schließen, ey. Und nur Kartenzahlung.
Weißt du, was in solchen ist? Nur Barzahlung. Ja, 100%. Das ist in solchen dann auch noch, ey. Ja, also wir haben eigentlich eher ausgearbeitet, was die beschissenste Bäckerei ist.
Aber meine Bäckerei klingt auch ganz gut eigentlich,
ja?
Oder?
Ja.
Musst du dir schon mal einen Führerschein abgeben?
Ich musste in eine Nachprüfung.
Was heißt das denn?
Ich habe in der Probezeit mich über Rot gefahren.
Nein, wirklich?
Habe ich doch mal erzählt, die Geschichte.
Nee, da sag ich mir noch nichts.
Habe ich in Aachen gewohnt.
Ah ja, doch, jetzt wo du sagst. Vielleicht doch.
Und freitagsabends war Saarbrücken gegen Dynamo Dresden. Und ich musste aber...
Oh, da hatten wir noch einen Fehler da, ne? Und mit dem Auto, da war ich auch dabei. Da mussten wir alle 10 Minuten Wasser reinkippen.
Ich musste bis 15.30 Uhr arbeiten in Aachen. Oder ich habe in einer Schule gesessen, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall bis 15.30 Uhr. Und um 19 Uhr war in Saarbrücken Dynamo zu Gast. Das heißt, ich musste quasi in so knapp 3 Stunden die Strecke Aachen-Saarbrücken machen. Und bin dann in Aachen losgefahren. Erste Kreuzung, Rotblitzer. Ich so, schaffe ich noch? Bumm, geblitzt. Scheiße. Ja, hab mir nachgedacht, fuck, das wird richtig, richtig kosten jetzt in der Probezeit. Dementsprechend muss ich ja jetzt zumindest so schnell fahren, damit es sich auch wirklich lohnt, damit ich das Spiel rechtzeitig schaffe. Und bin dann mit 180, die Strecke führt großteils durch Belgien, bin dann mit 180 runtergefahren bis nach Saarbrücken, habe es mit Ach und Krach zum Spiel geschafft. Das wurde allerdings, glaube ich, auch eine halbe Stunde später angepfiffen wegen Zuschauerandrang.
Kann sein.
Habe ich irgendwie im Kopf?
Ja, ja. Ich habe nur noch im Kopf, dass Saarbrücken so einen richtig asozialen Krawallhaufen hatte nach dem Spiel. Weißt du, die da so alle losgerannt sind und so.
Noch ein bisschen
ich glaube, es hat gescheppert sein, ne? Das fand ich krass.
Nee, auf jeden Fall war mein krasses Beeilen überhaupt nicht notwendig. Also dadurch, dass das Spiel später angefangen ist. Ja, aber ich habe dann irgendwie ein paar Wochen später den Bescheid bekommen, dass ich, die haben dann so, die rechnen ja dann die Sekunden, nachdem der
Rot war, da drüber
gefahren bin. Und dann musste ich in so eine Nachschulung
rein. Mit so Idioten dann, oder was?
Ja, also definitiv, das hat mir damals der Fahrlehrer gesagt, war ich auch damit Abstand beste Fahrer, weil die konnten alle gar kein Auto fahren.
Okay.
So, die waren teilweise auch richtig unsicher und so, und ich habe da gestanden. Es waren dann immer so, waren immer in so Zweier-Trupps, also ein Fahrlehrer und dann waren zwei Leute dabei. Und
da musste man richtig eine Führerscheinprüfung
nochmal machen. Musste nochmal rumfahren, ja.
Ach,
musste,
du Scheiße,
also einen Tag war er dann rumfahren. Er sagte, ja, okay, sieht schon alles gut aus bei dir. Ja, aber ich habe da, keine Ahnung, bestimmt so 4 bis 6 Einheiten in dieser scheiß Fahrschule nochmal machen müssen zum Nachprüfen. Das war todesnervig und todesteuer auch.
Ja, glaube ich. Ich musste einmal abgeben, einen Monat.
Ah, wirklich?
Ich bin zu schnell gefahren in Halle, Westfalen. Da darf man.
Warum warst du da?
Weiß ich nicht mehr genau. Ich bin mit einem Kollegen gefahren.
Und Tennis geguckt.
Er hat gesagt, ich bin zu müde, ich kann nicht mehr fahren. Ich so, ja, cool. Ich kann ja immer fahren. Ich schlafe ja nie ein, ich fahre dann einfach immer. Und ich dann gefahren und habe aber nicht gesehen, dass da irgendwo 60 ist und bin einfach ganz normal 90 oder so gefahren. Ich habe mich nicht gefühlt. Das ist immer so nervig, wenn du nicht fühlst, ich fahre zu schnell, weißt du? Und dann gibt es so ärgerlich. Und dann musste ich irgendwie einmal einen Lappen abgeben. Hatte aber einen Kumpel, es gibt ja immer so Leute.
Muss man den eigentlich wirklich haptisch abgeben?
Ich glaube, ja.
Also du musstest dann zur Polizei und sagen,
ich hatte einen Kumpel und es gibt immer so Leute, ich weiß gar nicht, warum es die Leute gibt, vielleicht für solche Situationen, die machen einen Führerschein mit 18 und fahren dann 20 Jahre lang nie mehr Auto.
Ja.
Gibt's immer irgendwie, ne?
Ja, es gibt auch Leute, ich weiß, dass ich damals in einer Ausbildung auch im Studium eine Kommilitonin hatte, die hat auch einen Führerschein, aber die hat sich noch nie getraut, Autobahn zu fahren.
Wobei Autobahn ja das Einfachste
ist. Genau, das habe ich auch mal gesagt. Autobahn ist doch das Einfachste überhaupt. Du musst ja nicht auf der linken Spur fahren.
Man muss ja nichts machen.
Rechte Spur, 100, meinetwegen 100, 110 oder was. Da störst du niemanden, da kannst du hertuckern und da kannst du die Augen zumachen bei.
Ja, Autobahnfahren ist ja das Einfachste.
Ja, eben.
Deswegen wollen wir es auch unserem 18-Jährigen hier empfehlen. Ist ja mit dem Auto loswerden in Österreich.
Ja.
Also, dass man ein bisschen Respekt vor hat, aber wenn man es einmal gemacht hat, merkt man, wie einfach das ist.
Schön einfach nur 110, 120, spritsparend, kommt man auch ein bisschen weiter für sein Geld. Und hat weniger Unfälle. Das ist doch chillige Nummer.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich dann einen Kollegen gefragt, der seinen Führerschein einmal gemacht hat und dann nie Auto gefahren ist, ob er nicht sagen kann, dass er das war. Und wenn man gute Kollegen hat, dann sagen die einfach, ja, kann ich machen.
Und der hat gesagt, nein.
Der hat gesagt, doch, kann ich machen. Und dann habe ich ihm so einen Korb fertig gemacht fürs Auswärtsspiel. Mit allem drum und dran. Für Busfahrt.
Also hast du den Lappen dann doch nicht abgegeben?
Nee, er hat ihn abgegeben.
Ah, krass.
Ich weiß ja, ob er ihn schon wieder hat.
Ich bin mir sicher. Nie wieder nachgefragt.
Er ist bis heute kein Auto gefahren.
Ja, okay.
Also wenn ich nochmal abgeben müsste, ich würde nochmal fragen, glaube ich. Weil da hat er noch keiner nachgefragt. Das kommt man.
Der muss mal in der Nachprüfung. Wenn er mit dir weiter befreundet ist.
12 Punkte in Flensburg. Hattest du mal Punkte in Flensburg?
Ja, safe habe ich euch.
Für den Ampelblitzer wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube, ich habe gerade keine Punkte in Flensburg.
Ich weiß gar nicht. Also ich habe keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung.
Ja. Ich weiß auch nicht, wann es einen gibt und so. Zeit auch mal mit 60 durch die 30er. Weil das nachts.
60 durch die Fußgänger.
Nee, da war irgendwie nachts. Ja, oder mit 55.
Ach, wo nachts dann.
Wo nachts auf einmal so zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nachts ist jetzt hier 30.
Ja, das ist in diesen ganzen Dörfern da bei Marburg.
Ja, genau, da war das. Exakt da.
Diese Drecksstrecke. Ich hasse diese Drecksstrecke.
Wo ich auch dieses Dings gedacht
habe, das
können die doch nicht ändern. Dann war man einem nicht so ganz bewusst, dass ich genau in diesem Zeitfenster gerade bin.
Ja,
bin da ganz normal, wirklich nicht unsicher, mit 55 durchs Dorf gefahren.
Wo man auch einfach dann nachts nichts los ist, wo man einfach nur 55 fahren kann.
Ja, da kam auch 150 Euro, 128
Euro. Die sollen sich den Arsch ficken, da, ehrlich, ey.
Ja.
Nun ja.
Nun ja. So. Hast du noch was?
Ja, so ein paar Sachen habe ich noch reinbekommen, aber wir können auch einen Deckel drauf machen, wenn du möchtest.
Wenn du noch witziger hast, dann raus damit. Jetzt bin ich gerade on fire.
Bist du on fire? Keine Fußballfankarriere ohne Landfriedensbruch. Könnt ihr diese These bestätigen?
Ich hatte noch nie eine Anzeige gegen Landfriedensbruch.
Hattest du noch keine wegen Landfriedensbruch? Ach du Scheiße.
Nee, meine einzige war, weil ich einem Bullen den Finger gebrochen habe. Das hieß aber anders.
Also ich würde die These bestätigen. Eigentlich musst du noch eine holen, Landfriedensbruch.
Jetzt ist zu spät.
Ja, zumindest ein Ermittlungsverfahren, deswegen.
Ja, SV wegen der Kacke dann.
Mit welchen Songs verbindet ihr besondere Tourmomente, Fußballmomente? Hast du ein Lied? Ich habe leider eins.
Ich habe auch leider eins, ich weiß es auch.
An Tagen zwar, wie diesen von den Toten Hosen?
Oh, ach so, ja, safe. Pokalfinale 2012. Absolut.
Das lief einfach in der Halbzeit, als wir schon, oder nach dem Spiel? Als wir gegen Bayern
gewonnen haben? Nach dem Spiel lief das,
ja. Verbinde ich immer mit diesem Tag verbinde und ich ärgere mich drüber, weil das Lied ist doch scheiße. Also das ist jetzt, ist nicht...
Ich weiß, dass wir beide mal gleichzeitig zufällig bei einer Tour einen Ohrwurm von Katy Perry hatten.
Katy Perry?
Ja. Ich weiß, das
Lied California lieber. Girls oder was?
Nee, entweder You're Hot and Cold.
Oh Gott.
Oder I Kissed a Girl.
Oh Gott, weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, wir haben das mal irgendeine Tour durchgeschleppert. Ja, ja.
Ich weiß nur noch, wir waren auf einer Österreich-Tour und da haben wir so ein österreichisches Lied gehört. Ich weiß nicht mehr welches.
Ja.
Weißt du,
ja.
Wie das heißt?
Scheiße.
Scheiße?
Boah. Das finden wir raus.
Josh.
Nein. Das war eine Band.
Ist doch egal. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Tagträumer.
Sinn. Einfach nur Sinn.
Sinn oder okay. Heißt es okay oder Sinn?
Ich weiß es nicht genau.
Warte, das gucken wir nach.
Es war so ein sehr melancholisches Lied auch, ne?
Das Tagträumer
ist,
Sinn.
Es macht nicht immer
Sinn. Du sagst, es hat keinen Sinn, solange ich bin, wer ich bin. Wenn ich bei dir bin, wer ich bin, hat Beziehung keinen Sinn. Ja, das war das, 100%.
Wahnsinn.
So, wir machen jetzt die Folge aus. Ihr macht jetzt Tagträumer an mit Sinn. Damit gehen wir jetzt wieder raus.
Da gehen wir jetzt hier raus.
Also, Deckel drauf. Viel Spaß beim Musik hören. Tagträumer. Nee, Sinn von Tagträumer. So hieß das Lied.
Für mich war das der Sommerhit.
Das war geil.
Das war der Sommer unseres Lebens.
Haben wir eine komplette Tour.
2000. Weil es immer wieder im Radio lief. Irgendwann konnten wir auswendig mitsingen.
Ja, weil das war noch die Zeit, als...
10 Hits am Stück bei Krone Hit.
Als Krone Hit noch geil war. Jetzt ist ja die totale Scheiße. Damals liefen noch solche Lieder und zwischendurch haben sie noch erzählt, wie irgendeine Kuh über die Autobahn gelaufen ist und bei einem Autofahrer Mitfahrer gemacht hat. Ja.
Weltklasse.
Ich wollte nicht wieder das dumme Beispiel bringen, wenn irgendwer hat in die Golflöcher geschissen.
Ja, aber dann denke ich auch immer. Aber ich habe auch immer bei so Liedern, zum Beispiel so, kennst du hier von Evanescence, Bring Me to Life?
Mhm.
Da hatte Köln mal ein Video zu. Da denke ich dann immer dran. Hm. Die sind dann mit ganz vielen Bussen irgendwo hingefahren. Ich denke immer, manchmal denkst du an Lieder und hab sofort so Fußballvideos im Kopf. Oder so Guano Apes. Wie heißt denn das Lied von Guano Apes? Dieses bekannte. Open Your Eyes.
Ja,
Open Your Eyes, das ist im. Da habe ich immer im Kopf, da war so ein Halle-Magdeburg-Video, wo es da gescheppert hat und Zaun gerüttelt und so. Aber Tagträumer, Beste. Saß mal im Auto durch die Berge gefahren. Ich
will jetzt hier den Play-Button drücken.
Wenn wir uns das jetzt anhören, dann schämen wir uns gleich im Grund und Boden, dass wir das jetzt hier empfohlen.
Nein, ist noch Sommer, es war ein Sommerhit. Ist 11 Jahre her.
Und so 11 Jahre erst jetzt?
Die haben nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, ich finde keinen.
Aber es geht schon so in Richtung so vom Stil so Johannes Oerling-mäßig oder wie der heißt, oder?
Nein, das ist viel geiler, ey.
Ist das noch geiler?
Okay. Ich finde Tagträumer ist geiler. Und das hören wir jetzt und deshalb machen wir jetzt hier den Deckel drauf. So, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Legt euch wie der Mann jetzt hier die kommende Woche an den Strand, also beziehungsweise ihr habt es ja schon bis zum Dwitzwoch geschafft wir hören uns nächste Woche wieder und dann sind wir mal gespannt, was Schlü noch so auf dem Weg neben dem Strand an Spielen
entdeckt. Ja, und du hat. Mit deinem Camper.
Ah ja, und dann bin ich auch wieder zu Hause. So, jetzt Deckel drauf, macht gut, ciao und Tagträumer Sinn. Ciao.
Ciao.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.